Nachdem wir nun knapp zwei Jahrzehnte wirklich jeden Aspekt der Geschehnisse vom 11. September 2001 durchleuchtet haben und dabei eigentlich nur mehr Fragen als Antworten bekamen, hat sich herauskristallisiert, dass sehr, sehr viele Menschen die offizielle Version ja einfach nicht glauben können aufgrund der vorliegenden Faktenlage. Aber was wir eben auch beobachten, sind dann eben Publikationen wie das Buch von Michael Butter, Nichts ist, wie es scheint, wo man eben dann auch erklären möchte, warum es all diese kruden Verschwörungstheorien gibt. Wir haben uns heute den Autor dieses Buches, Ansgar Schneider, eingeladen, Stigmatisierung statt Aufklärung. Hier wird wiederum naturwissenschaftlich dargelegt, warum dieses Buch noch mal genauer unter die Lupe genommen werden sollen. Also, ich begrüße den Autor Ansgar Schneider. Mit dabei sind außerdem Julia Zawasi und Robert Stein. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los.
Ja, Ansgar, schön, dass du da bist. Du bist ja diplomierter Physiker und promovierter Mathematiker, also Wissenschaftler durch und durch. Und du hast das Buch geschrieben, Stigmatisierung statt Aufklärung. Und da wird auch das Label Verschwörungstheorie unter die Lupe genommen. Du hast auch von Professor Michael Butter das Werk gelesen, was auch von Verschwörungstheorien handelt. Und dich regt dieses Buch massiv auf, beziehungsweise die Stigmatisierung Verschwörungstheorie oder das in einen Topf werfen, deiner Forschung zum Beispiel, in den Topf der Verschwörungstheorie. Warum? Was lässt da dein Puls so steigen?
Also ob das meine Forschungsarbeit jetzt in einen Topf geworfen wird damit, das weiß ich jetzt nicht. Das hat vielleicht noch keiner gemacht. Das wird vielleicht passieren, das kann ich nicht beurteilen. Also das Wort, was du jetzt gerade benutzt hast,
Verschwörungstheorie,
über das wir jetzt hier vielleicht reden wollen oder vielleicht auch nicht, oder es jedenfalls machen werden. Also das ist ein rein pseudowissenschaftlicher Begriff, der überhaupt keine Bedeutung hat. Mhm. Und
wird aber in fast jeder großen Zeitung aller zwei Tage zitiert. Also warum ist das dann so unwissenschaftlich? Wissen die das nicht?
Ja, vermutlich wissen sie es nicht, ja. Also wenn ich einen Begriff irgendwie verwenden will, dann muss ich erstmal sagen, was der Begriff heißt. Oder ich muss mich irgendwie mit dem Zuhörer oder dem Leser darauf einigen, über was ich rede. Sonst kann ich sagen, einfach Krusewusch. Mhm. Wir reden über Krusewusch. Und natürlich ist sozusagen das, so wie ich das Wort benenne, oder also die Buchstaben des Wortes legen schon die Bedeutung fest in die Richtung, in die es geht irgendwie. Oder lösen Assoziationen auf. Also so ein Wort wie Reformstau löst irgendwie was im Kopf aus oder so. Und natürlich löst das Wort Verschwörungstheorie auch irgendwas im Kopf aus, weil ich damit was assoziiere, weil das Wort eine Konnotation hat. Also ein Wort hat eine Bedeutung, so wie es benutzt wird. Und wie wird dieses Wort benutzt? In den Medien wird es benutzt, um drei Bereiche zu beschreiben, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also, oder thematisch drei Dinge zu beschreiben oder zu charakterisieren oder irgendwie zu vermischen. Vielleicht mit Absicht, vielleicht aus Dummheit, vielleicht aus unschuldiger Naivität, ich weiß es nicht. Also drei Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben. Diese Bereiche, das sind also einmal eben irgendwie so irgendwie rassistische oder antisemitische Äußerungen über irgendetwas. Also
die jüdische Weltverschwörung.
Die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung zum Beispiel. Da würde man sagen, das ist jetzt eine antisemitische Verschwörungstheorie. Das ist also ein Bereich, solche Gedankenkonstruktionen. Dann gibt es andere Bereiche, zum Beispiel diese, die Erde ist hohl, habe ich jetzt gelernt. Gibt es, also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das glauben, aber gibt es tatsächlich. Hast du jemanden kennengelernt, der das wirklich so gesagt hat?
Ja.
Du kennst persönlich jemanden, der gesagt hat,
persönlich ist nicht, aber wir sind viel auf Kongressen unterwegs und so, aber es gibt Leute, es gibt noch viel abstrusere Theorien.
Okay, gut, es gibt
aber
Leute,
jetzt verwende ich ja schon selber das Wort abstruse.
Gut, ja, ich würde dem zustimmen, dass es abstrus ist. Aber es ist also sozusagen so eine Art von Gedanken. Gebäuden oder Gedankenkonstruktionen oder Vorstellungen, also irgendwie pseudowissenschaftliche Vorstellungen über die Welt. Ja, also solche Art. Also das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich sind eben Fragen oder Gedanken oder Aussagen über mögliche, sagen wir mal, Staatsverbrechen oder Involvierungen von Staaten, von westlichen Staaten natürlich nur, in mögliche Kriminalität. In Terrorismus, oder Kriminalität im Allgemeinen. Ist vielleicht ein besseres Wort. Terrorismus ist auch schon so ein Begriff, wo im Kopf jede Menge Assoziationen passieren. Also reden wir besser über Kriminalität. Mhm. Also ein krimineller Akt zum Beispiel, der passiert ist vor jetzt bald 18 Jahren, das war der 11. September. Ne? Und wenn dann, wenn ich jetzt über den 11. September rede, also Kriminalverbrechen, was passiert ist, kann man jetzt versuchen herauszufinden, was an diesem Tag passiert ist, was für ein Verbrechen überhaupt passiert ist, was, wie genau waren die Ereignisse, die Zusammenhänge und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt sage, ja, das ist nicht so gewesen, wie das also die Regierung Bush jetzt verbreitet hat oder wie das in den Medien gestanden hat und so weiter, wenn ich also sage, da ist was falsch, da stimmt was nicht, oder ich sage, es war nicht so, sondern es war anders und es sind ganz andere Dinge passiert, die in einem anderen kausalen Zusammenhang stehen, wie das da erklärt wird, dann wird gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Also der 11. September ist sozusagen das Premium-Beispiel der Verschwörungstheorie, so wie der Begriff de facto gehandhabt wird in den Medien. Also das ist sozusagen so eine Definition per Akklamation. Ich definiere den Begriff durch eine Liste von Beispielen, die also mit diesem Begriff zusammengefasst werden. Ne? Mhm. Und das ist natürlich, je nachdem, welche Beispiele, da sieht man schon, dass das unseriös ist, wenn man das auch so, wenn man Beispiele nimmt, die aus völlig, also völlig unterschiedlichen Lebensbereichen oder Gedanken kommen, also oder Gedankenwelten kommen. Also Rassismus, Pseudowissenschaft und Kriminalität oder Fragen über Kriminalverbrechen. Das ist sozusagen was völlig anderes. Mhm. Und was passiert, wenn ich jetzt über Kriminalverbrechen spreche und ich benutze einen Begriff, der in der Konnotation Rassismus, Antisemitismus und Pseudowissenschaft hat? Was passiert dann beim Zuhörer, wenn ich mit sowas überladen werde? Na, die Konnotation geht nicht weg, weil der Leser oder Zuhörer natürlich geimpft ist durch diesen Begriff. Mhm. Und der weiß, okay, da kommt jetzt was und das hat irgendwie was mit völlig kruden Vorstellungen zu tun. Und das ist doch jetzt alles sozusagen wissenschaftlicher Unsinn. Und also das ist sozusagen der Begriff, in einem gewissen Sinne könnte man sagen, ist das Gegenteil von Wissenschaft. Also, das, ne, also wenn jetzt einer so eine rassistische Vorstellung über die Welt hat oder glaubt, die Welt ist hohl oder irgendwie so, dann ist das etwas, was sich nicht wissenschaftlich belegen lässt. Mhm. Diese Aussagen sind falsch. Und dann ist klar, es kommt also, wenn jetzt einer trotzdem sowas glaubt, kommt irgend so eine merkwürdige pseudowissenschaftliche Argumentation, warum das nicht vielleicht doch irgendwie stimmt. So, das ist sozusagen die Vorbereitung, wenn ich diesen Begriff schon höre. Mhm. Also das ist sozusagen so, wie der Begriff verwendet wird. Ne, als definiert durch eine Liste von Beispielen, also per Akklamation möchte ich das nennen. Das ist, wenn ich, sagen wir mal, also dieses Buch jetzt zum Beispiel dagegen nehme, in der Definition her, also jetzt von der formal-logischen Definition her, zumindest dahingehend sauber, als dass es sauber definiert ist. Natürlich kann ich sagen, ich nehme einen Begriff und ich definiere den durch diese Liste. Das ist formal-logisch sauber definiert, aber natürlich durch die Liste erzeuge ich eine Konnotation, erzeuge ich eine unterbewusste Wirkung. Und da sieht man natürlich an dieser Liste, dass es unseriös ist, dass es tendenziös ist, wenn ich die Fragen über ein Kriminalverbrechen mit Rassismus in Verbindung bringe oder sowas. Das heißt also, das ist hochgradig unwissenschaftlich, den Begriff so zu verwenden. Mhm. Jetzt gibt es halt Leute, die, also in der akademischen Welt, wie zum Beispiel der hochgeschätzte Michael Butter, die versuchen, diesen Begriff zu nehmen und dem eine wissenschaftliche Bedeutung zu geben. Da gibt es mehrere Versuche. Also der Michael Butter gibt einen möglichen Zugang und es gibt auch andere. Da gibt es so drei Bamberger Psychologen, die haben eine andere Definition, können wir gleich drüber sprechen. Was bei denen immer scheitert, ist, also das erste Scheitern ist schon vorprogrammiert, das ist sozusagen implizit das Scheitern am Begriff. Weil ich einen Begriff, der sozusagen so eine Konnotation hat, den kann ich nicht neutral verwenden. Mhm. Ich kann nicht einen belasteten Begriff hernehmen und sagen, okay, ich tue jetzt mal so, als hätte der jetzt gar keine Bedeutung und verwende den jetzt neutral. Das geht nicht, weil die Assoziation, die Konnotation ist immer da. Ich, so wie das Wort Idiot, ich kann das Wort Idiot nicht neutral verwenden. Also ich könnte dem jetzt eine wissenschaftliche Definition geben. Ich könnte jetzt sagen, okay, also Idiot zum Beispiel, also ist ein Akronym, so eine Abkürzung aus Anfangsbuchstaben, I-D-I-O-T, und das steht für, sagen wir mal, Individuum deutlicher Intelligenz, vielleicht schöner, ohne Technologieverständnis. Ja, also das wäre jetzt meine Definition für das Wort Idiot. Mhm. Und dann kann ich jetzt also sagen, okay, also Personen mit deutlicher Intelligenz, zum Beispiel wenn jetzt jemand, also vielleicht beherrscht seine Muttersprache fehlerfrei, ist schon sicherlich ein Zeichen deutlicher Intelligenz, aber vielleicht ist jetzt einer, der die Muttersprache gut beherrscht oder so, hat jetzt vielleicht nicht so ein hohes Technologieverständnis, irgendjemand, also der, was weiß ich was, der kann zum Beispiel nicht entscheiden oder hat Schwierigkeiten zu verstehen, wenn ein Wolkenkratzer frei fällt oder so, ja. Mhm. Das ist sicherlich irgendwie ein Mangel an Technologieverständnis. Also wenn jetzt was frei fällt, das ist irgendwie so ein elementarer naturwissenschaftlicher, physikalischer Vorgang. Und wenn jetzt einer daran Schwierigkeiten hat, zu verstehen, dass etwas frei fällt, dann könnte man sagen, der hat jetzt kein Technologieverständnis. Mhm. Also eine Person, die jetzt also eine deutliche Intelligenz besitzt, aber Technologieverständnisdefizit hat, die könnte ich jetzt also Idiot nennen. Mhm. In dieser rein wissenschaftlichen Definition, total formal, ganz toll, wunderbar. Und natürlich ist sozusagen, das ist jetzt eine tolle Definition, die ich gemacht habe, aber es ist natürlich völlig tendenziös. Und ich suggeriere natürlich immer, obwohl der jetzt eine deutliche Intelligenz hat, dass der natürlich einen Vogel hat. Mhm. Ja, also so. Und das heißt also, Begriffe, die so eine negative, massiv diffamierende Bedeutung haben, die kann ich nicht nehmen und damit jetzt sagen, okay, ich tue jetzt mal so, als wäre ich jetzt ein neutraler Wissenschaftler und mache damit jetzt saubere Wissenschaft. Das geht einfach nicht. Mhm. Das ist tendenziös. Und also der Michael Butter ist halt einer davon, die sowas versuchen und also wie gesagt, scheitern also erstens daran, dass das also prinzipiell unseriös ist und dann scheitern sie auch daran, dass sie halt nicht in der Lage sind, eine saubere Definition zu geben. Mhm. Also wirklich etwas, mit dem man arbeiten kann. Also diese Definition per Akklamation, das geht, ist eine saubere Definition, formal logisch, aber ist natürlich die Diffamierung, die Stigmatisierung ist natürlich offensichtlich. Ja? Wenn ich Rassismus und Fragen über den 11. September in einen Pott schmeiße, ist klar, sozusagen, der will nicht ehrlich diskutieren, sondern der will sagen, dass ich ein Rassist bin oder so, wenn er jetzt irgendwie mit dieser Konnotation anfängt. Und deswegen müssen jetzt diese Leute hier, also zum Beispiel der Michael Butter, müssen sich jetzt irgendwas einfallen lassen, um den Begriff irgendwie zu definieren, haben aber im Hinterkopf, oder das ist zumindest das, was dabei rauskommt, und sie gehen da natürlich fürchterlich fehlerhaft vor und machen logischen Unsinn dabei, haben aber die ganze Zeit im Hinterkopf, dass sie immer auf diese gleiche Beispielliste kommen wollen. Das heißt also, was sie machen wollen, ist irgendwie, sie geben jetzt eine tolle Definition, die irgendwie akademisch klingt, fürchterlicher Unsinn ist in der Regel, und kommen dann, wenn sie diese Definition anwenden, also überprüfen, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie im Sinne, wie ich das jetzt definieren werde, kommen sie immer auf genau die gleichen Beispiele, die in der Presse diskutiert werden. Also die Erde ist hohl, die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung und der 11. September. Mhm. Also finden die gleichen Beispiele mit ihrer komischen Definition. Und das ist natürlich, wenn es so eine logische Konstruktion gäbe, wäre das natürlich Wahnsinn. Ja, das wäre also sozusagen, die sozusagen so unterschiedliche Bereiche logisch miteinander verbinden kann, das wäre ja sozusagen sensationell. Aber tatsächlich scheitern diese Leute immer daran. Also die schaffen es nicht, so eine Definition hinzuschreiben, sodass das dann wirklich passt. Sie tun so, als hätten sie es getan, aber merken nicht, dass sie Unsinn reden. Also zum Beispiel die Definition von Michael Butter hier, die er bevorzugt, die er ständig in den Interviews so sagt. Also hier sagte er, man möge doch dem amerikanischen Politikwissenschaftler Michael Bakun folgen. Und also sagen, dass also etwas eine Verschwörungstheorie sei, wenn ich also so eine Gruppe von Verschwörern postuliere, die irgendwas gemacht hat. So die amerikanische Regierung, oder die Juden oder vielleicht auch Al-Qaida. Ja, aber Al-Qaida nicht, das wäre dann sozusagen nicht so gut. Das wäre ein Real. Also, aber, und dann sollen jetzt also drei Axiome erfüllt sein, die ich jetzt über diese Gruppe postuliere. Und diese Axiome sind also, hier hat er jetzt, wie ich gerade sehe, ja, also nichts geschieht durch Zufall. Manchmal formuliert er das auch mit dem Wort, also oder anders ausgedrückt, alles ist geplant, sagt er auch manchmal. Das ist das erste Axiom. Und dann zweitens, nichts ist, wie es scheint. Und drittens, alles ist miteinander verbunden. Das sind also drei Sachen, die dann von diesem Gedankengebäude, was ich jetzt irgendwie vorschlagen möchte, erfüllt sein sollen. Da könnte man das dann prüfen. Mhm. Stimmt das jetzt? Ist jetzt bei dem Gedankengebäude, ist das jetzt erfüllt? Und dann gibt es also noch anderes Axiom, was sozusagen damit auch reinspielt. Also das Gedankengebäude möge auch einen Dualismus von Gut und Böse aufweisen. Also die Amis sind immer die Bösen. Ja, oder die Juden sind immer die Bösen. So eine Vorstellung, so ein Dualismus, dass irgendwie die Welt von den Außerirdischen beherrscht wird. So, das wäre also so ein Dualismus von Gut und Böse. Aber ist das jetzt eine Definition, die man irgendwie wissenschaftlich verwenden kann? Also was ist alles, was ist nichts, ist die Frage. Ja? Das heißt also, wenn ich sage, alles ist geplant, nichts ist, wie es scheint, alles ist miteinander verbunden, das ist ja einfach nur eine Wortphrase, die nichts bedeutet im tatsächlichen Sinne. Weil solange ich nicht sage, was ist alles, was ist nichts, habe ich natürlich nichts gewonnen. Das ist dem Michael Butter natürlich klar. Mhm. Was er aber nicht sagt, ist, dass es deshalb wertlos ist. Denn ich muss ja im konkreten Einzelfall jetzt gucken, was bezeichne ich denn als alles und nichts? Also mit dieser Definition, ich habe das gerade versucht so anzudeuten, ist zum Beispiel die Aussage, also die offizielle Geschichte des 11. September wäre eine Verschwörungstheorie. Ja, also es ist völlige Beliebigkeit, was ich als alles und was nichts bezeichne. Mhm. Also alles ist geplant. Natürlich, der 11. September ist von 19 Arabern muslimischen Glaubens geplant worden, unter der Führung von Osama bin Laden. Und die haben das geplant, die Flugzeuge zu entführen und in die Türme zu fliegen und so weiter. Das ist alles geplant. Natürlich ist das erste Axiom erfüllt. Mhm. Das zweite Axiom, nichts ist, wie es scheint, ist auch erfüllt. Warum ist das erfüllt? Weil natürlich, es gibt keine Beweise für Osama bin Ladens Täterschaft zum Beispiel. Also scheint es doch wohl ganz offensichtlich zu sein, dass Osama bin Laden unschuldig ist. Es gibt keine Beweise. Ich habe keine gesehen. Habt ihr welche gesehen? Keiner hat welche gesehen.
Er hat angeblich ein Geständnisvideo gemacht, aber
das ist umstritten.
Also es gibt dieses, was dann auf Monitor sozusagen falsch übersetzt, wo die festgestellt haben, es wurde falsch übersetzt. Und es ist einfach, also es gibt keine Beweise. Ja. Also so. Es gibt nichts. Also das heißt also, der Mann ist nach einem rechtsstaatlichen Kriterien ist er unschuldig. Mhm. So, aber der Verschwörungstheoretiker sagt jetzt, nichts ist, wie es scheint. Sieht das so aus, als ob der Osama bin Laden unschuldig ist, aber er ist doch schuldig. Es gibt doch die Beweise. Man muss nur genau hingucken. Ja? Also das heißt also, dieses zweite Axiom ist erfüllt in Butters Weltsicht. Und alles ist miteinander verbunden. Ja, aber der 11. September, ja mein Gott, was haben wir denn da alles? Also hat einer einen Pass gefunden. Einen Pass hat einer gefunden, toll. Dann hat einer am Flughafen von Portland eine Person gesehen, die irgendwie arabisch aussieht, und dann ist ein Flugzeug entführt worden, was von Boston losgeflogen ist. Was hat denn das Foto, die Kameraaufnahme mit dem Flughafen von Portland, mit dem Flugzeug, was in Boston losgeflogen ist, zu tun?
Also gar nicht. Das ist miteinander verbunden.
Aber der Verschwörungstheoretiker sagt, das ist alles miteinander verbunden. Der Pass, die Kameraaufnahme und so weiter. Also, das waren also die Araber. Also dieser Pass, den man dann gefunden hat, beim World Trade Center, das war einer der Attentäter. Aha, ja.
Es sieht eher aus wie gepflanzte Beweise. Wenn man jetzt als Kriminologe hinguckt, würde man das eher vermuten, aber sei es mal dahingestellt. Aber eben der genaue Blick offenbart dann halt eben, dass diese ganzen Beweise ja überhaupt nicht zusammenpassen. Also die gehören eben nicht zusammen.
Darum ja, nein, genau. Ja, also das ist ein
Dualismus ist ja auch da. Ne?
Ja, natürlich. Mhm. Al-Qaida böse, muslimische Welt böse, der gute Westen gut. Mhm. Also alle vier Axiome, wie er sie sind gegeben für diese offizielle Geschichte. Ja, und also das ist also, man kann da für nichts, wie es scheint, für alles miteinander verbunden, kann man beliebig viele Beispiele finden für den 11. September. Man kann für alles beliebig viele Beispiele finden, weil nicht vorher gesagt ist, ich muss vorher sagen, was heißt nichts, was heißt alles. Mhm. Das ist reine Pseudowissenschaft. Was hier passiert. Das ist eine reine Beliebigkeit, wo dann sozusagen der von Gott herabgesandte Michael Butter entscheidet, was ist alles, was ist nichts. Mhm. Ja? Aber es ist kein objektiv nachbares Kriterium, was irgendwie wissenschaftlichen Standards genügen würde. Ja, also es gibt, wir können uns darüber streiten, was ist alles, was ist nichts. Wenn ein Biologe sagt, da geht ein Pinguin, kann man eindeutig nachprüfen, ist das ein Pinguin oder ist das ein Schimpanse? Ja? Da gibt es keine Zweideutigkeit oder so. Und also das ist sozusagen nur ein möglicher Versuch, dem Begriff Verschwörungstheorie irgendeine Bedeutung zu geben, die irgendwie wissenschaftlich klingen soll. Mhm, mhm. Aber es ist einfach, also gut, das ganze Buch ist voll von solchen Heiterkeiten.
Gab es denn für dich ein Initial, dass du gesagt hast, ich muss mich jetzt selber kritisch mit diesem Thema beschäftigen, oder bist du direkt eingestiegen bei Menschen, die sich mit der offiziellen Version beschäftigen? Oder wenn du dich zurückerinnerst, hast du am Anfang alles geglaubt und es war dann irgendwie so ein Erkenntnisprozess, dass du irgendwann Zweifel gespürt hast, dass da irgendwas nicht stimmt? Oder
so kann man das nicht sagen. Also natürlich habe ich das im Wesentlichen alles geglaubt. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt im Prinzip, 14, 15 Jahre lang oder so. Und dann hat mich ein Freund, der Astrophysiker ist, darauf hingewiesen, dass da irgendwie ein Wolkenkratzer eingestürzt ist im freien Fall.
War das Gebäude 7 dann?
Genau, ja. Mhm. Von dem hatte ich noch nie was gehört. Und das ist ja sowas Abstruses, dass sozusagen, also wieso habe ich dieses Gebäude noch nie einstürzen sehen? Ja? Und das war so am Ende völlig.
Was hat das mit dir gemacht, als du gemerkt hast, dass da plötzlich eine Information, die offensichtlich essentiell ist für das Verständnis von diesem Tag, dass die aus dem öffentlichen Bewusstsein herausgenommen worden ist? Das sieht ja wirklich so aus, wie wenn man da alles getan hat dafür, damit niemand sich damit beschäftigt. Das wurde aus dem Commission Report rausgelassen. Es gibt keine Dokumentationen drüber. An den Jahrestagen werden die Türme gezeigt, wie sie einstürzen, die Flugzeuge vorher. Aber niemals kommt das Gebäude Nummer 7. Hat dich das irgendwie wach geküsst? Weißt du, was ich meine? So dieses, Moment mal, hier,
ja, klar.
Hier stimmt das nicht.
Ja klar, also es ist absurd. Okay. Also es gibt tatsächlich auch im ZDF gab es mal eine Dokumentation, wo das vorkam, mit Guido Knopp irgendwie so, aber der Bericht ist völlig tendenziös und wesentliche Dinge werden nicht erwähnt, zum Beispiel, dass das Gebäude frei fällt oder solche Sachen, oder dass der NIST-Bericht, also der das versucht, angeblich zu erklären, dass der völlig falsch und unwissenschaftlich ist. Das kommt in dem ZDF-Beitrag so nicht vor.
Das wird einfach sakrosant so definiert. Das ist Feuer gewesen und
fertig. Ja, es kommt dann, also es werden schon also kritische Stimmen gehört, aber immer so, die Weisheit letzter Schluss ist dann so, Verschwörungstheoretiker kann man halt nie zufriedenstellen. Und so. Und so wird halt immer so ein Zweifel bleiben. Also für manche ist selbst die wissenschaftliche Erklärung nicht genug vom NIST. Ohne darauf einzugehen, dass der NIST-Bericht einfach völliger Quatsch ist. Ja. So, und also so eine tendenziöse Berichterstattung. Aber ich kannte das alles nicht. Ich wusste auch nicht, also dieser Herr Butter ist ja nicht irgendwie ein Einzelkämpfer oder so, sondern da gibt es ja eine ganze Industrie von Leuten, die sozusagen das im akademischen Bereich sich damit beschäftigen und also nicht nur sozusagen in den Medien, wo das großartig vorkommt, sondern eben auch, ja, also die haben ein EU-Forschungsprojekt, was jetzt mehrere Jahre gelaufen ist, was jetzt vielleicht noch ein Jahr oder so, ich weiß nicht genau, wie lange das noch läuft. Da wird viel Mühe betrieben, um irgendwie, Wissenschaft auszublenden. Das kann man schon so sagen. Also
Wissenschaft, aber im Mantel der Wissenschaft.
So, ja, mit dem Deckmantel, man gibt sich wissenschaftlich und gucken uns jetzt doch mal an, wie das jetzt also genau ist, wird dann mit großem wissenschaftlichen, pompösen Gehabe präsentiert, aber ohne in irgendeiner Form auf Sachfragen eingehen zu können. Das sind interessanterweise alles Geisteswissenschaftler, also ich will die Geisteswissenschaftler in keiner Weise eingreifen, ganz im Gegenteil. Also aber das sind alles, was ich sagen will, ist, dass das alles keine Naturwissenschaftler sind. Möglicherweise ist das einer der Teilgründe, warum diese Leute so merkwürdige Sachen sagen wie der Herr Butter, weil die einfach wirklich gar nicht gewohnt sind, wirklich sozusagen bis aufs Komma genau zu formulieren oder sozusagen wirklich. Wenn ich mich die ganze Zeit mit amerikanischer Literatur beschäftige und was Mark Twain denn hier gemeint haben könnte, das ist richtig und wichtig und schön, aber vielleicht fehlt manchmal so ein bisschen der präzise Abschluss bei den Leuten. Also ohne, dass ich jetzt sozusagen das jetzt in irgendeiner Weise schlecht machen will, solche Sachen. Nur wenn ich halt über gewisse Dinge urteilen will, ob jetzt was frei fällt oder nicht, das entscheidet eine Messung, nicht eine Meinung. Das ist eine Messung, die ich mache. Und das ist die Entscheidung. Und die Meinungsfreiheit, ob das Gebäude frei fällt oder nicht, endet bei der Messgenauigkeit.
Ja, ja.
Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Und das scheint mir in dem Kopf, wenn ich dieses Buch hier lese, scheint das in dem Kopf dieses Mannes nicht so ganz klar zu sein.
An dieser Stelle eine Bemerkung. Natürlich ist die Ausbildung einer Person, egal ob die natur- oder geisteswissenschaftlich oder anwendungsorientiert ist, weder hinreichend noch notwendig, um einen Satz bis aufs Komma genau zu formulieren, so wie ich das gerade gesagt habe. Der Grund, warum ich dieses Begriffspaar Natur und Geisteswissenschaften im Kopf hatte, ist eine Textpassage aus Michael Butters Buch, die ich kurz ergänzen möchte. Zitat: Naturwissenschaftler wissen, dass selbst bei Experimenten im Labor immer wieder Dinge geschehen, die nicht geschehen sollten, die man aber getrost ignorieren kann, wenn genug andere Faktoren in eine bestimmte Richtung weisen. Für Verschwörungstheoretiker werden aber gerade diese Errant Data zum Ausgangspunkt ihrer Argumentation. Zitat Ende. Der Michael Butter meint also allen Ernstes, man könne empirische Daten getrost ignorieren, wie er sagt, und er nennt diese Daten dann Errant Data. An dieser Stelle sieht man, denke ich, sehr gut, wie wenig Michael Butter von Wissenschaft versteht, denn das Einzige, was man aus wissenschaftlicher Sicht zu diesem Zitat sagen kann, ist, dass das Ignorieren von empirischen Daten wissenschaftlicher Betrug ist. Sonst gar nichts. Der Grund, warum Michael Butter hier auf so eine merkwürdige Art und Weise bemüht ist, wissenschaftlichen Betrug salonfähig zu machen, der kommt 14 Seiten später in seinem Buch. Da geht es nämlich um Gebäude 7 und zu dessen Einsturz sagt er dann Folgendes. Zitat: Da es außer dem Muster des Einsturzes keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass das Gebäude gesprengt wurde, handelt es sich um einen klassischen Fall von Errant Data, der für die Erklärung der Gesamtereignisse zu vernachlässigen ist. Zitat Ende. Mit anderen Worten, Michael Butter begegnet der Realität mit dem Aufruf, wissenschaftlichen Betrug zu begehen und die Realität zu ignorieren.
Also, dass man da irgendwie doch immer noch weiter diskutieren könnte oder so. Auch was er in anderen Interviews sagt, wo er dann sagt, das fiel gar nicht frei, sondern das, ich würde dann sagen, naja, das, wenn man das aus einer anderen Kameraperspektive betrachtet, dann fällt das gar nicht frei oder so. Ja. Hat er wirklich so gesagt. Und ich weiß nicht, was die Leute letztendlich umtreibt. Es ist natürlich in gewisser Weise sicherlich auch eine Neugier zu dem Thema, aber die wissen natürlich auch, was gut für sie ist, sozusagen. Also wenn sie jetzt.
Wes Brotig ist das Lied, ich singe.
Ja, natürlich. Also,
es liegt halt bei solchen Studien, wenn die von irgendeinem großen Institut sind, in dem Fall halt vom NIST-Institut in Amerika oder auch in Deutschland, wenn hier irgendwas vom Robert-Koch-Institut oder so kommt, dann ist das ja per se schon die Wahrheit für unsere Journalisten. Das wird ja nicht hinterfragt, weil erstens die meisten Journalisten das gar nicht im Detail hinterfragen könnten, einfach aufgrund dieses fehlenden Wissens. Ist ja kein Vorwurf, ist nur einfach Fakt. Und weil es eben auch nicht so sein darf. Also wenn es die und die Institution sagt, dann ist das quasi per Deklaration schon die Wahrheit. Und alles andere wäre dann quasi politisch inkorrekt, gefährdet den Job und so weiter und so fort. Also für mich ist das jetzt auch gar nicht so ein großes Rätsel, warum die Berichterstattung eben so 180 Grad auf dem Kopf steht zu den Fakten. Es ist ein politisches Problem im Endeffekt und ja eben kein wissenschaftliches. Also wissenschaftlich gibt's da ja zwar enorm viel Diskussionsbedarf, aber eben gar keinen Messbedarf mehr. Weil eigentlich...
Das Beispiel, ich verstehe schon, was du sagst, sehe ich auch so. Und natürlich hat sozusagen... so ein gewisses Vorschussvertrauen ist ja auch gerechtfertigt. Ich gehe ja nicht also davon aus, dass sozusagen, wenn das Robert-Koch-Institut jetzt irgendwas veröffentlicht, dass das jetzt irgendwie absichtlich, das wäre ja wissenschaftlicher Betrug oder so, da wären die Leute ja ihren Job los. So. Aber der Journalist muss ja merken, wenn er selber anfängt, oder das sollte er merken, er muss es nicht, jeder darf schreiben, was er will und sagen, was er will. Er sollte doch merken, wenn er sich selber für wirklich jemanden, der seriösen Journalismus macht, sollte er irgendwie merken, dass sobald er jetzt mit solchen Wörtern wie Verschwörungstheorie ankommt oder so, dass er irgendwie nicht mehr sachlich argumentiert oder so. Er sollte doch merken, dass wenn jetzt, was weiß ich, was, wenn es jetzt zum Beispiel diese Vereinigung von Richard Gage, die Architects and Engineers for Truth of 9/11, also das ist, wenn es so eine Vereinigung gibt, wo jetzt sozusagen, also Fachmänner des Bereichs.
Tausende.
Über 3000 mittlerweile. Ja, wenn die jetzt da drüber diskutieren, dass da jetzt irgendwas nicht stimmt, dann sollte er das doch irgendwie merken, selbst wenn er jetzt nicht den freien Fall selber nachmessen kann, weil er das vielleicht sich nicht traut, ranzugehen oder auch vielleicht gar nicht so sicher ist, was das eigentlich heißt mit dem freien Fall und so. Das ist ja nicht schlimm, wenn das jetzt irgendwie. Ich verstehe auch nicht alles, keiner versteht alles. Ja, also wenn jetzt Begriffe auftreten, die ich nicht verstehe, kann ich da jetzt zunächst mal nicht mich zu äußern, was das jetzt heißt oder ob das jetzt wahr ist oder falsch ist oder brauche ich dann 5 Jahre lang, um mich da einzulesen. Ja, natürlich, ja. Aber der Journalist sollte das irgendwie merken, was er tut. Ob er sollte von sich aus merken, zitiere ich jetzt, bin ich jetzt seriös oder bin ich jetzt einfach nur darauf aus, auf in irgendeiner Form bösartigen, genervten Art und Weise jetzt endlich diese verdammten Verschwörungstheoretiker mal endlich ruhig zu stellen.
Zweitens trifft auf 99% zu.
Genau.
Aus meiner Erfahrung.
Und das ist schlimm.
Ja, aber dann erklären die wahrscheinlich ihre Sachlichkeit. Ne? Denn das Gegenteil von Sachlichkeit ist eben die Verschwörungstheorie. Und indem ich mich in aller Form davon distanziere, wandle ich wieder auf dem Grad der Sachlichkeit. Mal ganz allgemein in die Runde gefragt, wie ist denn euer Empfinden, dieser Umgang mit Verschwörungstheorie oder auch diese große Thematisierung im öffentlichen Raum, hat das erst begonnen mit 9/11 und der Kritik daran? Oder gab es das schon vorher? Oder wurde das danach einfach viel, viel stärker? Also quasi die Urmutter der Verschwörungstheorie 9/11?
Nee, eigentlich ja der Kennedy-Mord. Mit dem ist ja der Begriff zumindest neu hervorgehoben worden. Aber Verschwörungstheorien in der Form, vielleicht anders bezeichnet, aber in der Form und auch per Definition, findest du ja in jedem Jahrhundert. Also die Leute haben sich schon immer irgendwie das, was sie sich eben nicht erklären konnten, auch teils mit Verschwörungstheorien erklärt. Aber das, wo wir hier heute reden, hat, glaube ich, den Anfang mit Kennedy.
Das ist klar. Das hier, er hat ja den Begriff Verschwörungstheorie geprägt, um unliebsame Kritiker an der offiziellen Tötung von Kennedy quasi ins Unseriöse abgleiten zu lassen mit diesem Begriff. Aber ich meine jetzt im deutschsprachigen Raum, da ist ja der Begriff eigentlich ja schon überdimensioniert im Gebrauch. Und Verschwörungstheorie, da wird dann immer wieder Bezug genommen auf, das sind die Leute eben, die auch 9/11 und so weiter und dann eben auch mit Verweis auf Flat-Earthler und so weiter. Und zumindest ist das so mein Empfinden, dass das mit 9/11 so einen ganz deutlichen Peak bekommen hat nach oben.
Scheint mir auch so, ja. Also der Begriff stammt, also er hat erfunden, hat den übrigens nicht irgendwie die CIA oder so, sondern der geht tatsächlich zurück auf den Karl Raimund Popper, interessanterweise. Kann man hier auch nachlesen, diese historische Anekdote. Der Kennedy-Mord, das ist interessant, weil ich weiß nicht, inwieweit das im deutschsprachigen Raum dann auch irgendwie als Verschwörungstheorie sozusagen gebrandmarkt wurde. Also dieser absolut exponentielle oder steile oder Abflug des Wortes, so wie also ich es empfinde in den letzten Jahren, das ist, glaube ich, wirklich mit dem 11. September gekommen. Also früher, also kannte ich den Begriff irgendwie, das war dann so irgendwie so Witze. Ja, so Bielefeld gibt es nicht.
Oder ja, genau.
Das war irgendwie so ein Witz.
Bielefeld-Verschwörung, ja. Ich kenne niemanden aus Bielefeld, ich war noch nie in Bielefeld, genau. Ich muss daraus schlussfolgern, es gibt Bielefeld gar nicht.
Dann, dann ist ein Freund von mir, ist dann zum Studieren nach Bielefeld gezogen. Okay. Dann ist dann bei der Arminia, hatte der dann eine Jahreskarte. Also, aber so war der, und diese, das heißt also, so, ich war sozusagen geimpft schon, ne, weil der Begriff hatte für mich eine Bedeutung, irgendwie Bielefeld gibt es nicht so. Mhm. Also irgendwelche Witze. Und natürlich, wenn dann jetzt einfach einmal in der großen Zeitung lese ich jetzt Verschwörungstheorie, ist diese Konnotation in meinem Kopf da. Mhm. Ne, und dann kommt was über den 11. September, dann weiß ich, okay, das hat also irgendwas mit Bielefeld zu tun.
Ich erinnere mich an das Spiegel-Titelbild, ich glaube, es war entweder 2002 oder 2003 war es, glaube ich, noch nicht, zum Jahrestag. Zum zweiten oder ersten Jahrestag, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall stand im Spiegel das Bild der Türme auf dem Kopf, also sprich oben, unten, unten, oben, und die Schrift richtig rum, wie Verschwörungstheoretiker die Wirklichkeit auf den Kopf stellen.
Das ist glaube ich, viel später gewesen.
Nein, so viele Jahre. Es war, glaube ich, relativ am Anfang, also noch vor 2004. Sagen wir mal, in den ersten 3 Jahren ist es gekommen. Und da ist mir ist damals schon bewusst geworden, okay, hier stimmt was auf der ganz großen Ebene nicht. Ich habe viele Widersprüchlichkeiten damals schon aufgeschnappt. Und ich glaube, da hat diese Anti-Verschwörungskampagne so richtig Fahrt aufgenommen. Da ist mir das bewusst geworden. Weil jeder, der sich bis dahin irgendwie getraut hat, da was zu sagen in die Richtung, wurde dann platt gemacht. Ja, zum Beispiel Gerhard Wisniewski, der hat 2003 den Film gemacht beim BDR. Der wurde dann gesendet und wurde dann auch mehr oder weniger, die wollten den verkaufen international. Und dann wurde plötzlich, wurde er zurückgepfiffen. Ja. Also da hat man dann gemerkt, oh, jetzt kommt da eine gewisse Dynamik rein in dieses Thema. Jetzt müssen wir gegensteuern. Wer ist es jetzt wieder was anderes. Aber das Narrativ, das vorgegeben war, Osama, Bin Laden und der Flying Circus, ja, die sind mehr oder weniger gesetzt und da darf nichts dran gerüttelt werden. Und schon gar nicht freier Fall und Gebäude 7 und irgendwelche physikalischen Ungenauigkeiten, das müssen wir hier gar nicht wissen, das müssen wir gar nicht behandeln. Ja. Weil da ging es ja erst los mit dem Krieg um Terror. Das war dann 2003, war der Irakkrieg und dann Afghanistan lief schon und alles, was danach kam, das ist ja so viel passiert in der Zeit, das wissen wir gar nicht mehr. Es sind 18 Jahre jetzt hier. Ja. Ich habe einen getroffen, der ist kurz nach dem 11. September geboren, neulich, ein 18-Jähriger.
Wahnsinn. Sag ich.
Stimmt, okay. 11. September wird volljährig dieses Jahr. Also wenn wir uns das vorstellen, ich glaube wirklich, damals hat es so richtig Fahrt aufgenommen durch den 11. September und ich lese auch so viel, also gerade im deutschen Fernsehen, ZDF Info, N24, aber auch ZDF selbst, kommt ja eigentlich in endlos Rotationsschleife die Wahrheit über die Mondlandung, die Wahrheit über den 11. September. Und das im wöchentlichen, fast täglichen
Wechsel. Zwischendurch immer Hitler.
Und Hitlers Goldfisch, Hitlers genau. Schäferhund und dazwischen wieder 11. September.
Das stimmt, und so aber unter Megabrücken, Megabrücken noch.
Und. Megabrücken und LKWs, ja, ja.
Die schönsten Panzer.
Ja, das ist krass auf N24. Also ich kenne alle Waffensysteme der United States Armed Forces mittlerweile, ja, weil das in endlos Schleife kommt. Das ist wie eine Werbekampagne von der Air Force. Aber zurück auf dieses Thema. Ich glaube wirklich, dass, weil immer mehr Menschen sich damit beschäftigen, und jetzt nicht nur akademisch, wie du das machst, ja, ganz tief reingehen, sondern dieses Gefühl, was die Leute haben, so dieses Bauchgefühl, dass da, ach, da stimmt das, da ist doch irgendwas faul, dass das vielleicht auch diese Gegenreaktion auslöst und sagt, hey, wir müssen jetzt hier gegenschießen und mach noch eine Doku und noch eine Doku und noch eine Doku. Und ich habe mir eigentlich so gut wie alles angeschaut in den letzten 18 Jahren, was da öffentlich verlautbart worden ist. Als dann diese Truther gekommen sind, diese jungen Amerikaner, Dylan Avery, oder wie heißt er?
Ja.
Dann haben die von der Gegenseite, also von der offiziellen Seite, dann auch einen jungen Wissenschaftler hingestellt, der dann quasi den wieder debunked hat und so. Also, weißt du noch, ja? Das geht immer so hin und her. Wenn dann wieder was Neues rausgekommen ist, dann hat man gleich wieder einen hinterhergeschoben, auf der gleichen geistigen Ebene, optisch auch. Und der hat gesagt, nein, 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 das ist alles ganz anders.
Weil du sagtest, immer mehr merken, irgendwie stimmt doch hier was nicht. Und du hast vorhin auch Osama bin Laden angesprochen. Also ich habe damals gedacht, als man Osama bin Laden erschossen hat und dann seinen Leichnam im Meer bestattet hat, dachte ich, also jetzt
nach speziellen muslimischen Ritus, ja,
jeder gecheckt haben. Also der meistgesuchte Terrorist der Welt, der für das größte Attentat der Weltgeschichte verantwortlich ist, wird quasi in einer Nacht- und Nebelaktion erschossen, anstatt ihn vor ein internationales Gericht zu stellen und ihn zu befragen, wie hast du es gemacht? Dann würde das ja jetzt hier alles gar nicht stattfinden. Dann bräuchten wir nicht mehr über Verschwörungstheorien sprechen. Dann müsste man es, wenn wir ihn befragen. Und da denke ich so, also wenn das da nicht ins Auge sticht.
Also mal wird bis heute auch jeder fotooptische Beweis schuldig geblieben. Gut, da kann man argumentieren, die halten das halt unter Verschluss. Aber man weiß es von Che Guevara oder sonst wem, wer sozusagen der Top-Terrorist, der gesucht wird. Wenn man den hat, dann ist das eine Trophäe. Ja? Die wickelt man nicht ein und wirft sie ins Meer.
Also bei Saddam Hussein haben sie es doch so gemacht. Da kam noch irgendein ziviler Mitarbeiter der amerikanischen Streitkräfte in Amerika vor die Kamera. Ladies and Gentlemen. We got him. Wir haben ihn, ja. Und dann wurde der doch dann auch vorgeführt im Gericht und die Bilder, wie sie ihn aus diesem Erdloch rausgezogen haben mit dem Zottelbart, das wollte man doch haben. Also wär's doch bei Osama auch so gewesen. Ja.
Wobei wir jetzt ja schon wieder spekulieren, weil da haben wir halt nichts Greifbares, wie jetzt zum Beispiel beim Einsturz von 9-11. Weißt du? Das ist halt der Unterschied. Wenn wir über den Tod von Osama bin Laden spekulieren und da irgendwelche Aussagen treffen, dann könnte man tatsächlich erstmal sagen, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Es fehlen ja die Fakten. Es ist zwar völlig unlogischer Quatsch, der uns da präsentiert wird, aber dennoch hast du kein Faktum, woran du dich da irgendwie wissenschaftlich greifen könntest, was du sagen kannst, das kann nicht sein aus dem Grund. Das ist bei vielen Themen halt auch ganz oft das Problem.
Das ist übrigens, das möglicherweise ist das tatsächlich sogar einer der Gründe, warum es dann umso mehr geglaubt wird, wenn sozusagen gar keine Beweise da sind oder gar keine, also nichts, was du selber überprüfen kannst. Du kannst zu Osama bin Ladens Tod kann ich überhaupt nichts sagen.
Ja, wie auch.
Wie auch, genau, weil ich war nicht dabei, wobei auch immer, ja. Das heißt also, man hat als Normalbürger ja nur die Möglichkeit, es entweder zu glauben oder nicht zu glauben. Oder irgendwie, natürlich, ich kann sagen, ich kann kritische Fragen, also wenn ich es jetzt mal so eindampfe, ich kann sagen, ich kann kritische Fragen stellen, warum habt ihr den erschossen, wie ist denn das genau gewesen oder so weiter. Das ist das, was der Journalist machen sollte. Aber ich meine jetzt so als der vielleicht dann auch Zugang hat zu, sagen wir mal, einer Pressekonferenz, wo man solche Fragen stellen kann. Ich könnte das ja gar nicht so jetzt als Normalsterblicher.
Aber es macht doch misstrauisch. Also fällt euch das nicht auf, wenn irgendwie ein Attentat war, dann fragt man doch schon in den sozialen Medien, wurde er schon auf der Flucht
hat
erschossen?
Einen Pass liegen lassen.
Oder genau, das wird doch schon dann richtig witzig behandelt. Also wenn man schon weiß, der wird jetzt wieder auf der Flucht erschossen, bevor er befragt werden kann.
Ja, also worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen der psychologische Mechanismus. Wenn es irgendwie eine sachliche Diskussion über irgendwas geben kann, dann kann man da irgendwie kritisch, dann ist es, also ich, also was ist der Gedanke, den ich sagen will? Der Gedanke, den ich sagen will, ist, dass je weniger konkretes Sachliches bekannt ist, desto eher glauben es die Leute. Oder desto eher schlagen sie sich irgendwie auf eine Seite, um, ja, das ist jetzt eine kühne These, aber das sozusagen diese, das ist vielleicht so ein bisschen so wie die Eltern, die dem Kind die Fragen nicht mehr beantworten können. Mhm. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, okay, ich weiß es nicht. Mhm. Dann verlieren sie vielleicht ihren Selbstwertgefühl, weil sie dem Kind nichts erklären können. Oder sie sagen halt, oh, das ist nicht so wichtig. Oder geht dich noch nichts an oder so. Sie versuchen sozusagen, ihr Unwissen durch Autorität zu überdecken. Mhm. So ein Mechanismus meine ich. Also, dass wenn viele Leute jetzt, beim 11. September ist das ja ähnlich, wobei wir hier jetzt viele Sachen mehr wissen, aber die meisten Leute wissen es ja eben nicht. Die meisten Leute wissen nichts über den 11. September, so wie ich nicht wusste, dass Gebäude 7 gegeben hat und so. Das heißt, wenn man über irgendetwas nichts weiß, aber das immer nur so präsentiert bekommt, ist man sozusagen, es ist so eine, also das Wort religiös ist falsch, aber es ist halt so ein blindes Vertrauen, das man zeigt oder zeigen muss oder soll oder kann. Und dieses blinde Vertrauen, wenn man das halt verliert, das ist halt etwas, das man nicht macht. Das sozusagen, da muss man halt sein inneres Ich, ja, das müsste ich ja jetzt bei jeder Sache dann machen oder irgendwie, das ist irgendwie zu viel emotionaler Aufwand. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie die Beweise präsentiert würden von uns, das Video würde veröffentlicht und dann nur Haarproben mit DNA-Analyse oder so, und irgendwie, was weiß ich was, ja, dann stellt sich heraus, da stimmt was nicht. Dann würde es vielleicht mehr Leute sagen, die zweifeln oder so. Mhm. Oder die, aber wenn es einfach nur sozusagen als Aussage, das sagen wir, ist an die Presse getreten, wir haben jetzt hier diese erfolgreiche Operation durchgeführt, also für uns erfolgreich, für Osama Bin Laden weniger erfolgreich. Mhm. Und so, man kann es nur glauben. Mhm. Natürlich sollte man kritisch sein, aber die Frage ist halt, welcher psychologische Mechanismus wirkt denn eigentlich jetzt bei den normalen Menschen oder bei den Journalisten, um kritisches Fragen zu also unterbinden oder irgendwie so. Das ist eine, also das ist, ich will das jetzt nicht auf irgendwie eine einfache Antwort runterkochen oder so. Das ist total vielschichtig im Einzelfall. Nur ich glaube, dass das.
Meine Erfahrung ist, dass viele Leute Angst haben vor dem Verlust des eigenen Wertehorizonts. Also das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Ich finde diesen Begriff wirklich fantastisch. Also den hat ja jeder definiert für sich selbst. Man wächst auf, das Elternhaus, die Schulbildung, die Lebenserfahrung, die akademische Bildung, was auch immer. Mhm. Und man hat irgendwann gewisse Dinge definiert. Da ist Himmel, da ist Erde, Horizont. Ja, so. Und jetzt kommen Informationen, die diese Linien plötzlich ziemlich verbiegen. Mhm. Oder auf den Kopf stellen sogar. Ja, so wie Verschwörungstheoretiker die Erde auf den, die Wirklichkeit auf den Kopf stellen. Mhm. Und das ist natürlich dann ein krasser Moment im Leben, den jeder, der sich mit solchen Informationen auch richtig beschäftigt, merken wird, oh, jetzt wird es hier aber echt schwierig. Und meine Erfahrung ist, im persönlichen Umfeld, in der Familie, Freunde, Kollegen, wo auch immer, dass viele damit ein großes Problem haben, weil sie genau wissen in dem Moment, oh, das ist verdammt viel Arbeit. Es muss ich ja nochmal neu anfangen. Das heißt, das, woran ich bisher geglaubt habe, ist obsolet. Das löst sich gerade alles in Staub auf, wie die Türme. Hm. Und was ist dann? Wem kann ich denn jetzt glauben? Und dieser Verlust der Sicherheit, der Verlust an Orientierung und Wertegefühl ist so groß bei vielen Leuten, dass die sagen, da gehe ich nicht hin. Da lasse ich jetzt da möchte ich jetzt gar nicht weiter reingehen und ich überlasse das Denken anderen Leuten und der steht drauf, Professor, aha, okay, und da und hier und hier und da passt es dann auch. Ja? So, das habe ich sehr oft erlebt und ich kann das zu einem gewissen Teil nachvollziehen, dass Leute sagen, hör auf damit, ich will dieses Thema nicht weiter ergründen. Wenn du das so siehst, ist es deine Sache, aber mir bringt es in meinem Leben nichts, wenn ich weiß, dass es nicht Osama Bin Laden war. Das bringt meinem Leben überhaupt nichts. Ja, so.
Auf Journalisten trifft das definitiv nicht zu. Da ist es einfach so, die wissen mittlerweile, was da politisch korrekter Konsens ist, was du berichten darfst und was nicht. So, und dazu kommt ja jetzt, dass sich zum Beispiel Massenmedien, die typischen GEZ-Journalisten und so weiter, natürlich stark angegriffen fühlen, wenn jetzt aus dem Internet da der Schrei, so Lügenpresse und ihr erzählt uns nicht die Wahrheit über den 11. September und so weiter, sind die natürlich auch in einem Dilemma.
Wenn Sie es jetzt zugeben, würden Sie bestätigen,
Sie jahrelang... Nein, die müssen gar nichts zugeben. Die sind natürlich von der offiziellen Version absolut überzeugt, weil die noch nie angefangen haben, das privat, anders geht es ja gar nicht mal, zu hinterfragen. Warum auch? Führt ja bei denen zu nichts. Bestenfalls zu einer überzeugten politisch unkorrekten Meinung, die deinen Job gefährdet. Also fange ich damit gar nicht erst an. Aber das Problem bei Journalisten, es hat auch irgendwie was mit Ehrgefühl zu tun. Die ganze Welt schimpft auf die Lügenpresse, ihr lügt nur und so weiter. Und dagegen verteidigen die sich natürlich. Mhm. Das können sie natürlich nicht anhand des Beispiels des 11. September auf wissenschaftlicher Ebene tun, weil da sehen sie halt sehr alt aus. Mhm. Aber auch das wissen die nicht, weil sie das gar nicht erst versuchen. Sondern die müssen natürlich ansetzen, wo sie können. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der 11. September, offizielle Version gelogen, dann wirst du als Person angegriffen, aber nicht das, was du zu diesem Thema sagst. Mhm. Es hat was mit Verteidigung der Ehre zu tun. Wenn du angegriffen wirst, verteidigst du dich.
Da gibt's
sowas wird ja meistens eher auf der emotionalen Ebene geführt als auf der faktischen.
Das sind die apokalyptischen Reiter, ne? Angriff, Verteidigung, Neid und Verachtung. Nochmal auf den Journalismus zu sprechen. Die Journalisten haben ja scheinbar ganze Arbeit geleistet, wenn man zum Beispiel bei einem Daniele Ganser-Vortrag ist. Thema illegale Kriege. Dann fragt Daniele ja gerne, wer von euch hat schon von WTT7 gehört? Und vielleicht meldet sich ein Viertel in dem 500-Personen-Saal. Obwohl die zu einem einschlägigen Vortrag gehen bezüglich illegaler Kriege, müsste man eigentlich denken, die sind schon ziemlich fit. Also haben schon ziemlich viel Aufklärungsarbeit für sich selbst geleistet.
Achso, und das meinst du, ist jetzt auch immer noch so in den heutigen Vorträgen? Ja, oder war das vor 10 Jahren
so? Im letzten Jahr war das auch noch so.
Ach echt?
Also in diesem Jahr war ich, doch ich war schon in diesem Jahr bei dem Vortrag, aber das war Venezuela.
Weil da viele auf Empfehlungen hingehen. Ja, geh mal dahin, ist ganz interessant und so. Und viele wissen da wahrscheinlich gar nicht, was sie erwartet sind.
Das ist dann ja interessant.
Ja, ja.
Da ein Viertel, das ist ja wirklich, hätte ich ja nicht erwartet.
Das hätte ich auch nicht erwartet.
Zum Daniele Ganser Vortrag, hätte ich gedacht, die wissen das alle schon.
Genau, er kommt ja auch prominent weg in dem Buch. Ja. Da kommt er auch sehr
ein eigenes Kapitel. Ja. Ist toll zu lesen. Also,
und er lobt ihn auch für seine Ausdrucksweise er rüberkommt.
Ja, ja.
Aber dann fängt er an, es zu zerlegen und so weiter.
Er sagt, also, er ist professionelle PowerPoint, hat er gemacht oder sowas.
Professionell, ja.
Ja, Fallstudie, also es ist wirklich toll zu lesen. Also ich kann das... Ich habe viel Freude gehabt bei dem Buch.
Ich weiß nicht, ob das meinen Blutdruck aushält. Muss mal schauen.
Also ich bin jetzt angefixt, ich muss es lesen. Ich habe ein Faible für irrationales Verhalten und ich sehe viel darin. Ja.
Wir können uns ja austauschen. Du ein Kapitel, ich ein Kapitel, dann verkraften wir die Dosis.
Und wie geht's dir, Julia? Was hast du heute gelesen?
Mit einer Stiege Rotwein, dann klappt das vielleicht.
Nee, was du gerade gesagt hast, so mit diesen, wenn neue Nachrichten auftauchen und dann taucht plötzlich irgendwie Unruhe auf. Ich habe diesen Spruch mal aufgeschnappt, wenn neue Nachrichten Unruhe verursachen, dann sollten nicht die Überbringer der Nachricht bekämpft, genau angeschaut werden, sondern die Unruhestifter. Mhm. Ja, warum gibt es denn da plötzlich Unruhe, wenn es heißt, Gebäude 7 ist im freien Fall runtergekommen? Was ist denn da das Besondere dran plötzlich, was da so viel Aufregung verursacht? Es heißt, bei Gebäude 7 ganz klar, freier Fall heißt, das kann nicht einfach nur ein Gravitationskollaps gewesen sein wegen Feuer, der übrigens niemals vorher in der Geschichte von Stahlbauskeletten, von Stahlbaugebäuden passiert ist. Never ever vorher. Ja? Mhm. Das heißt also, der Folgegedanke, der ist so gravierend, dass alles getan wird, um dieses Gebäude nach wie vor nach 18 Jahren aus dem Bewusstsein der Menschen rauszuhalten.
Na, und inhaltlich wird sich ja damit auch gar nicht auseinandergesetzt, mit den Inhalten von Leuten wie dir, die dann darüber auch ein Buch verfassen. Vermutlich, vielleicht ist es eine Frage der Zeit, wann man dann über dich sagt, naja, Ansgar Schneider, quasi Kontaktschuld, hat nämlich auch mit dem und dem schon ein Interview gemacht, beispielsweise Stefan Bartonek aus Österreich von Gruppe 42, der ja auch gerade erst Prozess hatte wegen Verleugnung oder so weiter. Also das wird dann... nicht das, was du sagst, genau unter die Lupe genommen, sondern mit wem hast denn du da schon mal gesprochen? Wie könnten wir den dann da in ein ungünstiges Licht drücken?
Ja. Also wenn du Zeugen werden versucht, unglaubwürdig zu machen von der anderen Seite. Genau dasselbe Schema.
Das ist interessant, ja, weil im Spiegel passiert das nicht. Ne? Also der Spiegel hat ja auch irgendwie so Skandale oder Skandelchen oder so. Der war ja dieser Journalist, der jetzt irgendwie...
Relotius. Relotius. Klaas Relotius.
Ja. Und... das heißt aber, wenn jetzt einer für den Spiegel schreibt, wird er nicht in diese Kontaktschuld, dass er jetzt auch für den Spiegel schreibt. Ne? Oder dass dann irgendwie ein Vorwurf von, was weiß ich was, da ist jetzt der Spiegel, aber... Also gibt es Beispiele, ne? Wo so, dann ist jetzt nicht, die Leute werden dann nicht in das gleiche Licht gestellt. Also der Spiegel hat sozusagen die Aura des Mediums, des Journalismus-Mediums oder so. Wenn dann irgendwie so die unabhängigen Medien, die werden dann irgendwie, oder auch kleinere generell so kleinere Zeitungen oder so, die werden dann irgendwie so, was weiß ich was, irgendwie, da wird man dann in eine politische Richtung eingeordnet, wenn man dem ein Interview gibt oder so, ne? Oder irgendwie, dass man dann die Blattlinie meint, unterstützen zu wollen. Oder
so, er hat schon mal einer rechten Zeitung ein Interview gegeben.
Ja, oder
das sagt
Linken,
jetzt alles
oder,
aus über ihn.
Das ist ein Problem, ja. Also, ich weiß auch nicht, was man da machen kann oder ob das irgendwie eine Lösung hat oder so oder wie man damit umgehen sollte. Man kann, ich meine, wir können ja sowieso nichts machen. Als einfach nur sozusagen.
Eigentlich ist es ja eine komplett faktische Debatte, die überhaupt gar keine Emotionalität eigentlich rechtfertigt. Ich meine, warum muss man diese Debatte darum, wie jetzt dieses Gebäude oder ob es denn überhaupt nachgeholfenermaßen gesprengt wurde, wie auch immer. Warum kann man die Debatte nicht faktisch führen? Warum muss es eigentlich so emotional geführt werden? Weil mir ist es doch im Endeffekt, ich bin einfach nur wissbegierig, ich will es wissen. Mir ist doch im Endeffekt, das Ergebnis ist mir natürlich nicht egal, ja, weil das hat, ob es jetzt so oder so war, natürlich gravierende Auswirkungen. Aber mit mir persönlich hat es doch erstmal gar nichts zu tun. Ich will ja gar nicht recht haben, ich will ja nur wissen, was passiert ist, denn ich weiß es nicht. Aber wenn ich das hinterfrage, wird mir sofort unterstellt, ich wüsste es angeblich, was ja dann auch sozusagen die Theorie erstmal rechtfertigt. Ja? Also mir wird Verschwörungstheoretiker vorgeworfen, aber ich habe ja gar keine Theorie. Ich sage ja gar nicht, es war so oder so. Ich sage ja nur, das und das kann so nicht gewesen sein, weil...
Aber damit implizierst du doch schon, dass die Regierungsberichte nicht stimmen. Denn sonst würdest du ja sagen, ja und
ja, nee, das impliziere ich nicht, das ist ja Fakt. Das kann man ja feststellen.
Ja, aber das ist ja nicht korrekt. Also das ist ja nicht politisch korrekt.
Ja, richtig. Und genau das ist das ganze Dilemma eines jeden Journalisten.
Ja, wenn er nicht gerade ein Hofberichterstatter ist.
Also das, was du gerade gesagt hast, das ist übrigens auch ein sehr schöner Aspekt hier in dem Buch hier, dass also, wo man sieht, dass der Autor deutliche Schwierigkeiten so mit erkenntnistheoretischen Grundlagen hat. Also wenn ich eine wissenschaftliche Aussage formuliere, dann muss die... Also in allererster Linie muss die falsifizierbar sein. Also das heißt, ich muss also angeben, wann diese Aussage falsch ist, unter welchen Umständen. Also wenn ich irgendwie ein Experiment mache, bei dem ich feststelle, Tasse, wenn ich sie jetzt loslasse, fällt nach oben. Wenn ich das beobachte, dann habe ich festgestellt, das Gravitationsgesetz ist falsch. Mhm. Ja, also es ist ganz einfach, Wissenschaft zu widerlegen. Ich muss einfach nur eine Tasse finden, die nach oben fliegt. Ja. Schon ist Newton widerlegt, ein für alle Mal, für alle Ewigkeit. Brauchen wir nicht mehr weiter drüber reden. Okay. Ist ganz einfach. Ja. Wissenschaftliche Aussagen zu widerlegen ist ganz einfach. Prinzipiell, ne, wenn man so eine Tasse findet. Das ist halt schwierig unter Umständen. Ne? Oder, also, ja. Und das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ich muss nicht nur, also sozusagen die Aussage muss nicht nur sozusagen in diesem Sinne prinzipiell widerlegbar sein, also falsifizierbar sein, sondern ich muss auch, wenn ich jetzt versuche, diese These experimentell zu untersuchen, muss ich auch versuchen, eben nicht nur zu verifizieren, sondern ich muss explizit danach suchen, wann ist es denn falsch oder wie geht es denn nicht. Also ich kann nicht einfach immer nur verifizieren. Mhm. Beziehungsweise ich muss nach Beispielen suchen, also jetzt bei dem, was du gesagt hast, wenn ich, also zurück zu dem Falsifizieren, also wenn ich eine Aussage mache, dass die Tasse nach unten fällt oder nach oben, dann habe ich keine Aussage gemacht. Mhm. Also wenn ich sozusagen eine tautologische Aussage mache, also eine Aussage, die formal gesehen immer wahr ist, die aber keinen empirischen Inhalt hat, also Tassen fallen entweder nach oben, nach unten oder nach oben. Und genauso was macht er auch hier, wenn er sagt, also zum Beispiel, dass, also Verschwörungstheoretiker, was die ja immer machen, ist, also die erzählen die Geschichte immer vom Anfang. Das machen sie immer. Ja, also Verschwörungstheoretiker erzählen Geschichte immer vom Ende her. Sie fragen also, wem ein Ereignis oder eine Entwicklung nützt und identifizieren so diejenigen, die dafür verantwortlich sein müssen. Also die fangen immer so an. Immer.
Hm? Du hast neben das immer hier noch ein Smiley gemacht, ja, weil du es amüsant findest.
Genau. Also okay, nehmen wir das mal an, dass das wahr ist. Mhm. Ich glaube ihm ja alles, was er schreibt. Das heißt ja insbesondere, dass wenn ich das nicht so mache, dass ich dann kein Verschwörungstheoretiker bin in der Aussage, die ich dann gerade mache. Weil ich ja diese Aussage hier widerspreche. Und was macht er jetzt? Er sagt jetzt, naja, okay, Das ist halt die Tasse, die nach unten fällt. Aber es gibt auch die Tasse, die nach oben fällt. Das sind halt die, die nur Fragen stellen. Also er dreht es immer so, dass er sozusagen im Nachhinein immer sagen kann, er ist doch Verschwörungstheoretiker, weil es ist halt neue Klasse B, die hat das auch wieder erfüllt. Das heißt, wenn jetzt einer kommt, der jetzt nicht immer die Schuldigen identifiziert und keine Fragen stellt, ich stelle jetzt keine Fragen, ich gebe Antworten.
Ist er trotzdem Verschwörungstheoretiker?
Trotzdem Verschwörungstheoretiker, weil es gibt halt die, die immer das machen, die die Fragen stellen und die die Antworten geben. Mhm. Und dann gibt es auch noch die, also sein gedanklicher Zugang ist prinzipiell nicht falsifizierbar. Mhm. Er gibt nicht an, wann es falsch ist, was er sagt. Er dreht es immer so, dass es dann doch wahr ist. Und das ist ein ganz fundamentales Problem, was in dem Buch überall so zum Vorschein kommt. Also verschiedene Sachen dieser Gedanken. Ja. Und deswegen ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel für Pseudowissenschaft wirklich. Also da kann man wirklich viel dran lernen. Also wenn ich ein Seminar machen würde an der Uni über Erkenntnistheorie, würde ich das Buch behandeln. Das würde sich wirklich lohnen, das also als Erkenntnistheoretiker oder auch so als Einführung in Wissenschaft und wie wissenschaftliches Argumentieren nicht geht, kann man hier sehr gut lernen.
Aber offensichtlich erfüllt er eine wichtige Rolle, weil sonst würde er in öffentlichen oder öffentlich-rechtlichen Publikationen oder Sendungen nicht so hochgelobt werden. Er wird sich ja immer wieder auf ihn bezogen. Er ist ja einer derjenigen, die dann in den Beiträgen prominent ausgewiesen werden. Ja. Und Professor Butter hat aber gesagt, und das ist dann das letzte Statement von einem Beitrag, die kritischen Punkte, die vorher vielleicht so mal tendenziös, so leicht angeschnitten worden sind, werden dann durch ihn ad acta gelegt, vollkommen entkräftet. Und das bleibt dann beim Zuschauer zurück. Ja, so, Professor hat es mir erklärt. Ich kann es in meiner Schublade so ablegen, erledigt. Und wenn in Zukunft beim Sport irgendwo oder im Sportverein oder beim Kegeln irgendeiner davon anfängt, dass zum Beispiel ein Herr Schneider dieses Buch geschrieben hat, nee, das ist alles, das habe ich schon, ist abgehakt, kannst vergessen, lass uns weiter kegeln. Weißt du so.
Also ich gehe jede Wette ein, dass... Okay, jede Wette ist jetzt übertrieben, aber moralisch gesehen gehe ich jede Wette ein, dass 100% ist auch übertrieben. Der Leute, die dieses Buch gelobt haben, erstens nicht verstehen, was freier Fall ist, könnten also keine Schulphysik beherrschen und zweitens sozusagen erkenntnistheoretisch auch nicht verstehen, wie falsifizieren und verifizieren, also wo der Unterschied liegt und was sozusagen das, was ich gerade versucht habe zu erklären, dass Tautologien in diesem Sinne keine wissenschaftlichen Aussagen sind, verstehen das nicht. Mhm. Würde ich wetten.
Und drittens, die meisten haben es gar nicht gelesen, von denen, die es gelobt haben.
Das kann auch sein.
Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du eine Rezension jetzt hier meinetwegen Massenfeuilleton oder keine Ahnung was, sollst irgendwie was dazu abdrucken, liest du doch das Buch nicht. Du liest da die Kapitel, du hast deine Meinung, du weißt, worauf der hinaus will, darüber schreibst du ein paar Sätze und fertig.
Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass viele, die den 11. September so wie er offiziell berichtet wird, dass die so wirklich krampfhaft daran festhalten, dass die mit einer regelrechten Feindseligkeit auf Leute wie uns, die jetzt darüber so kritisch diskutieren, eingehen. Ich habe in meiner Vergangenheit Freunde verloren, weil sie mir dann Anti-Amerikanismus vorgeworfen haben. Ne? Ich habe dann nicht der Bush-Regierung geglaubt, sondern ich glaube, dass da irgendwas faul ist. Und das wurde mir dann quasi als Anti-Amerikanismus ausgelegt, weil ich scheinbar deren emotionale Beheimatung in diesem American Dream irgendwie versuche kaputt zu machen. Mhm. Und das ist eben dann eine emotionale Kultur, die da gelebt wird. Aber es ist eben das Gegenteil von Sachlichkeit. Und das, was mich am allermeisten erschüttert, ist der Umstand, dass diejenigen, die sich da entfernt haben, Akademiker sind. Also die haben mal gelernt, dass man als wissenschaftlichen Standard Theorien falsifizieren muss. Also quasi danach sucht, dass sie falsch sind.
Bist du denn Anti-Amerikaner?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Amerika.
Und wer sich verteidigt, macht sich verdächtig.
Na, es ist ein Unsinn. Ne? Ich habe überhaupt
aber
nichts.
Vielleicht ist ja der Akademikertitel vielleicht auch die Ursache dafür, weil...
Meinst du das, weil er zu schlau ist? Oder weil er zu viel verstanden hat von der offiziellen Version?
Nein, weil mal wieder, wie so oft, es wahrscheinlich gar nicht ums Thema geht, um die Sache gar nicht geht, sondern... Ja, Kontaktschuld, da ist mein Titel gefährdet. Ja.
Was sagst denn du dazu? Du bist ja in der akademischen Welt zu Hause.
Also mir hat jetzt noch keiner irgendwie Anti-Amerikanismus oder so vorgeworfen oder so.
Wie sind die Reaktionen auf dein Buch?
Weißt du, wenn neutral, was sollen die Leute sagen? Also
Das lässt sich so blöd widerlegen.
Also, es ist ja natürlich. Genau, das ist der Punkt. Also, du musst dich ja, wenn du jetzt sagen willst, dass das falsch ist, musst du dich jetzt da einhaben. Es ist natürlich schwierig. Mhm. Ist klar.
Also, ein paar tausend Seiten lesen. Ja, so.
Ja, also, genau, im besten Falle ja. Also, ne, oder dich einfach viel Zeit und Mühe da reinbringen. Wer hat die denn? Also, von den Akademikern keiner. Die haben keine Zeit. Die müssen den nächsten Artikel schreiben und müssen, was ich weiß, die Konferenz vorbereiten oder sonst was machen. Ja? Also, aber sich jetzt nochmal so in ein ganz anderes Thema parallel einzuarbeiten, wie soll das gehen? Das geht gar nicht. Ja?
Weil ich
die Zeit hatte. Also, ne?
Okay. Aber auch das Interesse offensichtlich.
Ja, natürlich.
Hat dich irgendetwas getriggert, dass du sagst, Moment mal, hier läuft das schief.
Ja, also ich meine, ich bin da sozusagen irgendwie sehr vielleicht idealistisch oder so, aber ich halte das für so wichtig, dass ich mich halt sozusagen, dass ich mir halt die Zeit und die Mühe gemacht habe, mich da reinzudenken und so. Also,
was war denn für dich da am wichtigsten? Der Umstand, dass uns da vielleicht eine überdimensionale Lüge aufgetischt wird, also Lüge in Anführungsstrichen oder eine Halbwahrheit, oder der Umstand, dass aufgrund dieses Großereignisses ein jahrelang dauernder Krieg gegen den Terror mit mindestens 1 Million Tote gerechtfertigt wird? Also gab es da irgendwie das ist das, weshalb ich die Motivation habe, mich da einzuarbeiten? Oder war es so ein Konglomerat aus allem?
Kann ich dir so direkt nicht sagen. Also natürlich, ich meine, ist jetzt über 1 Million Tote im Irak und so, das ist natürlich einfach unvorstellbar. Mhm. Also ich meine, es nimmt ja jedem, es ist nicht mehr.
Und das ist nur ein Land.
Das ist ja natürlich.
Aber Afghanistan, ist, glaube ich, 4 Millionen.
Libyen.
Ja, natürlich.
Und.
Also das ist, ja, also es ist schlimm und historisch gesehen, das ist sozusagen die Beruhigungspille, die man schlucken kann, war es immer so. Hat sich nicht viel geändert, ja. Es gab keine Zeit, wann das mal anders war. Wenn nicht irgendwie absurde Kriege geführt wurden, die da absurd begründet wurden mit, was weiß ich was, der 30-jährige Krieg und natürlich auch die Faschismuszeit in Deutschland sowieso. Und alle fanden es großartig. Ja. Also das war nie anders. Insofern, es ist so ein bisschen Naivität vielleicht auch, dass ich so denke, dass man vielleicht doch noch irgendwie was so ein bisschen verändern könnte oder dass man die Leute irgendwie dazu bringen kann, jetzt langsam zur Besinnung zu kommen und diesen Reflex, der dann immer kommt, wenn man über den 11. September redet, also so wie wir das in den Medien, das ist...
Das ist doch abgehakt, kalter Kaffee.
Ja, ja, also dass man halt... ja, ich weiß nicht, ob man die Welt retten kann oder so, ja, also wir können das System versuchen, irgendwie graduell zu verbessern, das, was wir sowieso machen sollten irgendwie. Mhm. Das Problem ist, die meisten Leute denken halt einmal Grundgesetz und gut ist. Mhm. Das ist halt nicht so.
Du hast ja gesagt, du hast dich ja relativ spät, erst 2015 herum oder so, hast du von WTC7 erfahren, hast dich dann erst damit beschäftigt. Bei mir war es 2003, 2004, als dieser Loose Change-Film rauskam. Und aber vor allem ein Film, der war gar nicht so bekannt, Press for Truth. Aus dem Jahr 2003, 2004, da wurde ein Vater vorgestellt, der hat seinen Sohn im World Trade Center verloren und der hatte halt diese Fragen gestellt und der hat das auch sehr emotional gemacht, auch sehr sachlich und immer mit Tränen in den Augen und alleine nur dieser Mensch ist für mich persönlich damals Motivation gewesen zu sagen, das ist so eine ungeheure Ungerechtigkeit, die dieser Mensch fühlen muss. Der hat seinen Sohn da verloren und er kann und er hat das deswegen studiert, er wollte herausfinden, was ist da genau passiert, wer ist wirklich verantwortlich für den Tod seines Sohnes
und ist dann auf diese
ganzen Ungereimtheiten gekommen. Mhm. Und alleine nur diesem einen Menschen sind wir das alle schuldig, dass wir bei dem Thema dranbleiben. Mhm. Also das war für mich damals. Damals gab es die Millionen Toten noch gar nicht. Mhm. Das hat mir schon gereicht, diese 3000 Menschen, denen man nicht nur das Leben nimmt, mit all den Hinterbliebenen, die darunter leiden, sondern dass man das auch noch für diese Sache sozusagen nimmt. Also es sind eben nicht einfach irgendwelche Opfer, die eben dem islamischen Terrorismus zum Opfer gefallen sind, aber deren Tod wird so in die Geschichtsbücher eingehen. Und das finde ich eigentlich das Fatale. Es ist halt einfach eine Lüge, zumindest ist das meine Erkenntnis. Und ich will, das habe ich mir damals für mich so geschworen, als ich angefangen habe, Trufer zu werden, ja, und gesagt habe, ich hab zwar einen sicheren Hafen bei der ARD, aber das ist mir wichtiger. Mhm. Und wenn es mich irgendwann mal den Job kostet und ich ein eigenes Filmstudio gründen muss, um darüber reden zu können auf YouTube, was weiß ich, YouTube gab es damals auch noch nicht, dass das einfach nur nicht eine Frage ist von, was war deine Motivation, sondern die Motivation, die ist einfach nur menschlich sein. Also wenn du über die ganzen Sachen verfügst, die dich als Mensch ausmachen, dann kannst du gar nicht zu einem anderen Ergebnis kommen, als dich dafür einzusetzen. Und mein Wunsch ist es, dass ich diese Welt nicht verlasse, bevor das nicht so im Geschichtsbuch steht, wie es passiert ist.
Mhm. Wirst du sehr alt werden. Sei dir gegönnt.
Das ist sehr optimistisch. Aber damals dachte ich wirklich, als ich Loose Change gesehen habe, dachte ich, ja gut, jetzt kann das nicht mehr so lange dauern. Ja, jetzt kommen die ersten deutschen Journalisten und in spätestens 2 Jahren ist das hier klar, die Amis haben uns verarscht. Das dachte ich wirklich.
Und jetzt ist
2, 3 Jahre nach dem Ereignis.
Ja, krass. Aber weißt du, weil du gerade von diesem Einzelschicksal, also quasi dem trauernden Vater gesprochen hast und dann auf der anderen Seite ja bis zu 4 Millionen Tote, die dieser War on Terror hinterlassen hat. Zahl steigt ja immer noch. Ich habe gestern gelesen, dass sich pro Tag in den Vereinigten Staaten 22 US-Veteranen das Leben nehmen. Viele kommunizieren das vorher nicht, manche schreiben Abschiedsbriefe und ich habe da gestern von einer verwaisten Mutter quasi gelesen, die sagte, mein Sohn hat nie über seine posttraumatische Belastungsstörung gesprochen, aber eines Tages hat er mir gesagt, Mama, wir müssen dort Kinder töten. Also das wird auch fast nie in der öffentlichen Debatte angeregt, was die Soldaten eigentlich dort machen. Also mein Bruder war in Afghanistan, auch ein Jahr nach dem 11. September. Und er sagte mir, ich denke jeden Tag an Afghanistan. Und ich wurde mit 19 dorthin geschickt und man hat uns verheizt. Also auch diese Lügen, die man den Soldaten auftischt, um sie dorthin zu locken, das ist auch ein Verbrechen für sich. Und auch das ist eine Motivation, dass das aufhören muss. Nicht nur die leidgeprüfte Bevölkerung dort im Mittleren Osten oder die Verarschung der Bürger, ja eben auch die...
Auch der Veteranenstatus an sich, der ist in den USA alles andere als hoch angesehen. Da bist du eigentlich eher so unterste Schicht.
Es gibt Veteranen, die öffentlichere Abzeichen mittlerweile wegschmeißen, weil sie das so eklig
wie
finden.
Wie bei Vietnam,
genau. Mhm. Gott sei Dank, also gut, dass das passiert. Aber es passiert scheinbar noch zu wenig.
Die Gehirnwäsche, die vor einer Militärzeit passiert, ist ja auch so perfide. Zum Beispiel 86 kam Top Gun in die Kinos mit Tom Cruise damals. Da sind in den Kinofoyers die Stände gestanden von den Rekrutierungssoldaten. Da sind die jungen Leute rausgegangen, haben sich direkt bei der United States Air Force eingeschrieben, weil sie auch Tomcat fliegen wollten mit 100.000 PS unterm Arsch. Mhm. Und das sind diejenigen, die dann 4 Jahre später den Irak bombardiert haben im Ersten Krieg. Mhm. Eigentlich der zweite Golfkrieg dann schon. Weißt du? Ich habe ja selber 12 Jahre Militär hinter mir. Ich kenne den Laden ein bisschen und habe da auch diese ganzen Mechanismen mitgekriegt. Jeder hat da seine eigene Motivation, da reinzugehen. Bei mir war es die Motivation, in die Fliegerei zu kommen. Ich wollte gar nicht so lange bleiben, bin aber dann durch die Fliegerei so lang dabei geblieben und hatte dann natürlich dann eine ganz andere Motivation, so lange zu bleiben. Aber trotz diesem Job, den ich da hatte, habe ich innerlich erkannt, das geht nicht, weil ich bin einfach so gestrickt, dass das Gerechtigkeitsempfinden von mir so groß ist. Und wenn du dann aber in dieser Mühle drin bist, du hast dich committed, du hast dich verpflichtet für diesen Job, du bist dann auch vielleicht schon relativ aufgestiegen, Offiziersschule, Unteroffiziersausbildung, was auch immer, man hat plötzlich einen Job, der einen versorgt, der einen macht, will man dann nochmal neu anfangen? Nur wenn man erkennt, das ist jetzt eigentlich der falsche Weg, ich muss da jetzt in den Krieg ziehen und vielleicht erwischt es mich ja doch nicht. Und ich war Gott sei Dank nie im Einsatz. Das war schon in den 90er Jahren, da hat es gerade erst angefangen. Aber ich kenne viele Leute, die kommen da zurück und sind, so wie du gesagt hast, auch einfach
Wracks.
Geistige Wracks, weil sie sich dessen nicht bewusst waren, auf was sie sich wirklich einlassen. Wenn du Rambo anschaust, wie der da in Afghanistan und so weiter unterwegs ist, ist das eine andere Nummer. Mhm. Aber mir hat einer erzählt, wenn er heute ein Kind sieht mit Satteltaschen auf dem Fahrrad, dann dreht er fast durch, weil das war das typische Anschlagsszenario, was die oft erlebt hatten, dass da ein Kind ankommt und macht hier Juhu und das Kind selber springt sich in die Luft. Und das kriegst du nie wieder raus aus dem Kopf. Ja. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Genau,
weil du selber beim Militär gewesen bist.
Es geht halt darum, dass diese Propaganda, diese subtile und perfide Indoktrination schon in der Schule anfängt und dann Bundeswehr und das Militär und ich kann schon verstehen, dass die Leute sich auf diesen Weg einlassen, aber da wieder rauszukommen ist eigentlich...
Da fehlt halt die Reflexion einfach, aber ich würde gerne nochmal aufs Kernthema zurückkommen.
Ja, gerne.
Vielleicht, dass mir den ein oder anderen neuen Zuschauer, der sich vielleicht auch noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, vielleicht jetzt mal noch so ein paar Sachen geben, was denn jetzt eigentlich wirklich genau der Kern ist. Ich meine, wir haben darüber geredet, dass das viel Pseudowissenschaft ist, was die Widerlegung sozusagen betrifft.
Ich würde gerne ein Kapitel hier aufgreifen, das wäre der Apfel, der auf Newtons Kopf fiel, beschleunigte nach oben. Kannst du das vielleicht erklären?
Also, dass man einfach mal noch so ein paar Sachen nennen, an welchen Punkten denn genau etwas sehr wissenschaftlich greifbar ist, was aber von der Wissenschaftswelt als Humbug dargestellt wird.
Mhm. Weil es hat ja auch einen Grund, warum du in einer Fotoserie den Einsturz von Gebäude Nummer 7 hier vorne drauf hattest. Das habe ich zuerst gar nicht gesehen, als ich das... Das ist der Einsturz... Um 17.20 Uhr am 11. September 2001.
Also in dem Kapitel, das du jetzt gerade angesprochen hast, geht es um den Nordturm. Aber vielleicht also an Gebäude 7 kann man das natürlich, kann man gewisse Dinge einfach schöner illustrieren, weil die Messdaten anders sind oder leichter zu erklären oder leichter.
Lass uns kurz auf Gebäude 7 mal nochmal konkret, so konkret wie wir es jetzt halt hinkriegen, eingehen. Weil für viele ist ja eben dieses Wissen nicht vorhanden.
Ja.
Im Studiotalk gibt es das auch nochmal schön aufgedröselt, wollte ich nur erwähnen.
Also, das war ein Wolkenkratzer, ein riesiges Gebäude. Mhm. Also das ist auch ein interessanter, also er spricht hier immer von ein kleinerer Wolkenkratzer.
Mhm. So ein kleiner. Ja, im Vergleich zu den Twin Towers war er
klein. Ja, das ist richtig, aber was löst das, ein kleineres Gebäude, ein Nebengebäude, was löst das in deinem Kopf aus?
Mhm. Dass es Kollateralschaden ist.
Ist halt, wenn da die riesen Zwillingstürme runtergehen, kann auch mal ein kleineres auch hops gehen. Ne? Mhm. So irgendwie. Also die Assoziation ist immer sehr wichtig. Also das war ein riesiges Gebäude. Das war 100 Meter breit. Ich weiß nicht, ob, wenn einer mal im Fußballstadion ist, 100 Meter ist die Sprintlänge, die Usain Bolt in 10 Sekunden läuft. Ja? Mhm. Das war ein riesiges Gebäude. Also 100 Meter breit, 186 Meter hoch.
Das ist schon.
Und mit 82 tragenden Stützen. Stahlstützen, Stahlskelettbau. Also ja. Und dieses Gebäude stürzt um 17.20 Uhr Ortszeit ein in einer Art und Weise, die man am besten beschreibt als ununterscheidbar von einer gewöhnlichen Sprengung.
8 Stunden ungefähr, nachdem die zwei Zwillingstürme zusammengestürzt sind.
Also der, genau. Und also was passiert? Also sozusagen die Chronologie ist, also das Gebäude steht. Was passiert ist, also das Gebäude hatte ein Penthouse, das so in der Mitte ungefähr war. Du bist jetzt im Norden von mir, du guckst jetzt von Norden auf das Gebäude. Also das ist jetzt die Sicht, die man hier auch sieht.
Ja, ja.
Was passiert ist, das Penthouse im östlichen Teil stürzt zuerst ein. So einfach nur weg. Oben das Penthouse ist weg. Mehr sieht man nicht. Dann dauert es ungefähr 7 Sekunden. Dann geht der Rest des Penthouses weg. Zack. Und ein ganz kurzer Augenblick später geht das ganze Gebäude dann im freien Fall nach unten.
Bis auf die Grundmauer. Also wirklich bis...
Ja, also soweit man sieht. Also der freie Fall hört nach ungefähr 2¼ Sekunden auf. Dann fällt es nicht mehr frei, beschleunigt aber immer noch. Das heißt, also die Widerstandskraft ist immer noch kleiner als die normale Kraft, die das Gebäude normalerweise hält. Weil das so... Was heißt das, freier Fall? Warum ist das so wichtig? Und warum versucht er das hier zum Beispiel so, warum leugnet er das?
Er marginalisiert das, oder?
Nee, er sagt sogar, also er findet, das ist irgendwie eine Meinungsfrage, die so irgendwie... Mhm. Also das, zunächst mal ist das eine Aussage, die man messen kann, die man messtechnisch am Computerbildschirm einfach nachmessen kann, wie schnell geht das Gebäude nach unten.
Das haben die Jungs von Richard Gage zigfach gemacht, diese Messungen eben. Ja,
ja, das hat David DeChandler hat das gemacht, das NIST hat das ja auch gemacht. Mhm. Das NIST hat allerdings einen Fehler dabei gemacht, einen systematischen Fehler. Und zwar, was passiert ist, das kann man sehr schön erklären, diesen Fehler, den das NIST gemacht hat bei der Messung. Das Penthouse stürzt ein, kurz vor dem, vor dem Rest. Und was dabei passiert, wenn ich also sozusagen im Inneren die Stützen entferne, dann zieht das natürlich alles nach innen sozusagen. Also
das klappt nach innen.
Das klappt nach innen. Und was passiert ist sozusagen, das Gebäude klappt so nach innen. Das heißt, wenn du jetzt von unten guckst, ist durch dieses Einklappen, sieht das aus wie eine Bewegung nach unten, wenn ich es jetzt auf der Kamera sehe. Mhm. Ja, also wenn ich sozusagen gerade gucke auf Ebene, bleibt das gerade, siehst du diesen Knick nicht. Mhm. Aber wenn du von unten guckst, siehst du diesen Knick.
Ja, okay.
Und was das NIST gemacht hat, ist jetzt, hat diesen Knick, dieses Einknicken mit in die Abwärtsbewegung reingetan. Und was dann in der Messung des NISTs halt auftaucht, ist, dass die Abwärtsbewegung nicht instantan einsetzt, sondern so über eine Sekunde verteilt ist. Das ist ein wichtiges Datum, wie diese Beschleunigung, der freie Fall, auf einmal einsetzt. Also das Gebäude steht und dann ist es weg. Das ist das, was passiert. Mhm. Aber die Messung des NIST suggeriert, dass das so eine Sekunde gedauert hat oder so. Das stimmt aber gar nicht.
Also zur Vollständigkeit halber, wir haben das oft erwähnt, NIST heißt National Institute for Safety and Technology.
Ist so Standards in Technology.
Amerikanische Sachverständigenrat, TÜV, Expertenkommission, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, NIST, das, falls das jemand noch
die
nie das, gehört
die
hat.
Das, ja. Genau, hätten das, ja. Unter, oder, die das untersucht haben, die einen offiziellen Bericht dazu gegeben haben. So das, also das heißt, also es sind zwei wichtige empirische Daten, die ich jetzt genannt habe. Das eine ist sozusagen, es fällt frei über zwei Sekunden, das sagt das NIST dann auch. Mhm. Und es fällt, der freie Fall setzt instantan ein, was die Stützen im äußeren Bereich angeht. Und das sind zwei sehr wichtige Aussagen, weil also die Bewegung in der klassischen Mechanik ist die Bewegung, die ein Körper macht, entspricht sozusagen den Gesamtkräften, die auf den Körper wirken. Also ich kann an der Bewegung kann ich Rückschlüsse ziehen auf die Kräfte, die auf den Körper wirken. Und wenn die Bewegung des freien Falles ist, dann kenne ich ganz genau die Kräfte, die auf den Körper wirken. Nämlich, es ist genau die Gravitation und sonst nichts.
Okay.
Und normalerweise sind aber 82 tragende Stützen, die eine Kraft auf diesen Wolkenkratzer ausüben, die genauso groß ist wie die Gravitationskraft des Wolkenkratzers. Das ist eine riesige Kraft, denn so ein Wolkenkratzer wiegt eine Menge. Mhm. Ja? Also um den zu halten, da muss man schon einiges in den Armen haben. So, und diese Kraft ist jetzt über zwei Sekunden lang komplett weg. Und sie ist nicht einfach irgendwie allmählich weg, sondern sie ist instantan weg. Mhm. Das heißt, es hat eine instantane Änderung der Kräfteverhältnisse im Gebäude gegeben, von sozusagen voll auf null. Aha. Und das dann null über zwei Sekunden lang und dann natürlich irgendwann kommt es dann zu ja, Widerständen, sozusagen wenn der Wolkenkratzer dann sozusagen, wenn der einzelne... Es fällt dann nicht mehr frei nach zweieinviertel Sekunden. Da wird dann die Beschleunigung ein bisschen geringer.
Offiziell war es ja die Säule Nummer 79, die Stahlsäule 79, die
genau.
Nachgegeben hat. Und die hat diesen Prozess eingeleitet, dass das dann...
Also die offizielle Erklärung ist so, dass also hier ist dieses Penthouse obendrauf und das, der Teil, der also so 7 Sekunden ungefähr zuerst einstürzt, das ist der Teil, der über der Säule 79 steht. Mhm. Und die Erklärung ist eben, dass diese Säule, was da passiert sein soll, ist, dass also ein Träger, ein Stahlträger, der hier von der Säule an die Außenwand ging, hier von Sekundärträgern, die an diesen Träger greifen, weggedrückt sein soll. Also der Träger, der an der Säule 79 ist, ist von durch Wärmeausdehnung von so Sekundärträgern zur Seite gedrückt worden, von dem Auflager auf der Stütze abgerutscht und dann stand, hat dann so ein paar Stockwerke freigeschlagen, dass da auch dann die Träger also von den Auflagern abgerutscht sind. Und dann war auf 5 Stockwerken stand dann die Stütze frei und konnte knicken. Das ist die offizielle Erklärung, die das NIST gegeben hat. So. Und dann hat dieses Einknicken dieser einen Säule dazu geführt, dass im Inneren alle anderen Säulen auch eingeknickt sind. Und dann auf einmal das Ganze gebaut.
Augenblicklich, also gleichzeitig so.
Nein, also die NIST-Simulation, die sieht anders aus als die Realität. Mhm. Also die stimmt halt nicht. Das ist halt ein falsches Ergebnis. Also wenn ich sozusagen eine Computersimulation mache, zu dem, wie der Stift fällt, und in der Computersimulation macht der Stift so eine Bewegung, dann ist zwar in beiden Fällen das Endergebnis das gleiche, also der Stift kommt hier unten an, aber trotzdem ist die Simulation falsch, wenn der Stift diese Bewegung macht. Und so ist das auch hier. Die Bewegung in der Simulation ist nicht die Bewegung, die das Gebäude in der Realität macht. Das ist eine andere Bewegung. Und also das sind so die Eckdaten, die man kennen sollte. Ne? Also der freie Fall ist halt was ganz fundamentale
Aspekt. Wie lässt sich der freie Fall für den Physiker erklären? Durch einen Brand?
Nee, also dadurch, dass halt alles das, was da ist, nicht mehr da ist. Also alles mit das, was da ist, meine ich die stützende Kraft. Die ist halt nicht mehr da. Mhm. Wie kann ich das erklären? Das ist ja ein riesiges Gebäude. Das sind 100 Meter. Wenn jetzt hier was einstürzt, weiß ja die Stütze hier am östlichen Ende und die Stütze am westlichen Ende, die wissen ja nichts voneinander, dass die jetzt auch einstürzen soll. Das heißt, wenn jetzt hier was einstürzt, dann kann das ja hier einstürzen von mir aus oder irgendwie was kaputt gehen und dann bricht da was rüber und dann fällt das über. Aber das interessiert ja diese Stütze am anderen Ende nicht. Das ist 100 Meter. Mhm. Also das heißt, die einzige wissenschaftliche Erklärung, die es für den Einsturz gibt, ist die absichtliche Zerstörung von diesen Gebäuden. Also von Gebäude 7, von Zwillingstürmen auch. Aber sozusagen jetzt, um jetzt bei Gebäude 7 zu bleiben. Warum ist das so? Weil es gibt keine andere wissenschaftliche Erklärung. Mhm. Also der NIST-Bericht ist unwissenschaftlich und falsch. Also nicht veröffentlicht. Also haben die Daten nicht veröffentlicht. Brauche ich nicht drüber reden, ob das wissenschaftlich ist, wenn ich die Daten nicht zur Kontrolle an die Öffentlichkeit gebe. Also wenn ich es Geheimwissenschaft, das ist sozusagen.
Die Begründung ist.
Gefährlich. Gefährdet die öffentliche Sicherheit. Mhm. Wenn, also diese Daten, das ist die Aussage.
Und nationale Sicherheit heißt denn immer, oder?
Public Safety, it would jeopardize public safety, also für die öffentliche Sicherheit gefährdet. So, also das heißt, es gibt eine wissenschaftliche Erklärung für den Einsturz dieses Gebäudes, nämlich die absichtliche Sprengung. Warum weiß ich, dass das eine mögliche Erklärung ist? Na, weil ich solche Gebäude schon 100-fach auf diese Art und Weise runtergeholt habe, die genau so runtergehen.
Du?
Nein, also nicht ich, sondern okay, die Menschheit.
Okay, ja, alles klar. Ja, also, ja. Ja. Ich dachte vielleicht, dass du als Physiker auch...
Nein. Okay, das war jetzt eine Metapher.
Ja, okay, ich habe es verstanden. Und deswegen frage
Danke.
Ich nach.
Ja, nein, sehr gut. Also das war jetzt ein sprachlicher...
Wir wissen, wie
eine,
das geht.
Eine sprachliche
Wir wissen, wie das geht, genau. Weil das schon hunderte Male praktiziert worden ist.
Ja. Also so, und es gibt keine andere Erklärung. Das heißt, die einzige Erklärung, die es gibt, ist die absichtliche Zerstörung. So, jetzt kann jemand auf die Idee kommen und versuchen, eine andere wissenschaftliche Erklärung anzugeben. Bitte, bitte. Ich würde es mir sehr wünschen.
Also der Besitzer und Pächter von diesem Gebäude hat ja in einem Interview gesagt, Larry Silverstein, auf eben genau diese Frage, was ist denn da jetzt eigentlich mit Gebäude 7, hat er in einem Interview gesagt, dass da halt große Beschädigungen waren, da gab es einen Brand auf Etage 7 und man hätte dann am späten Nachmittag die Entscheidung getroffen, das Gebäude runterzuholen.
We made the decision to pull it.
Das waren die genauen Worte. Und das ist ja schon komisch in mehrerlei Hinsicht.
Ja, es gibt ja keinen Schalter, wo draufsteht, Gebäude rauf, runter.
Ja, ja, eben. Ja, also er erzählt ja, entweder verplappert er sich, ja, irgendwie, weil er damit ja mehr oder weniger zugibt, ja, wir konnten das Gebäude kontrolliert zum Einsturz bringen. Dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen, aber das passt halt nicht in den zeitlichen Rahmen. Also das würde ja bedeuten, dass die Sprengladungen vor den Ereignissen am 11. September bereits angebracht werden müssen, weil dazu einfach nicht die Zeit da gewesen wäre unter diesen Umständen dort am Ground Zero. Hätte ja sofort die Entscheidung getroffen werden müssen, noch während die anderen Gebäude brennen, wir müssen jetzt dieses Gebäude sprengen. Ja, also es ist ja totaler Quatsch. Aber die Frage stellt sich trotzdem, wieso erzählt er sowas in einem Interview? Er hat es auch, glaube ich, nicht revidiert. Er hat auch nie wieder was irgendwie dazu gesagt.
Man
hat
ja doch, also es ging glaube ich, darum, dass er gemeint, also das ist die, das NIST hat ihn dann gefragt deswegen. Mhm. Und dann hat er die Antwort gegeben, ja, also er meinte, die Feuerwehrleute aus dem Gebäude zurück, also pull the firemen out of the building.
Wir evakuieren, wollte er eigentlich
sagen. Ja, sowas.
Also aber okay. Pull it ist ein Fachjargon aus der...
Ja, gut, man muss sich nicht an eigenen, an einzelnen Worten aufhängen, die jemand vielleicht auch fälschlich sagt. Wir erzählen hier, wenn ich hier das dann später schneide, auch ganz oft so, ach, was hat der wieder erzählt?
Ja, ja,
es gibt ja auch Videoaufnahmen, da steht das Gebäude noch. Und da sieht man eben auch diese Evakuierungsmaßnahmen. Und da sieht man auch eine Aufnahme, wo im Prinzip Polizisten da die Leute von Gebäude 7 wegscheuchen mit dem Hinweis, das stürzt gleich ein.
Gibt es auch. Sprecherin sagt ja, 20 Minuten
natürlich.
Vorher,
dass also, gut, die BBC-Sache ist sowieso noch ein Kuriosum an sich, dass man den Einsturz berichtet, bevor er stattgefunden hat.
Wird aber gut erklärt von Herrn Professor Butter.
Ja, also es gibt bestimmt auch für viele Sachen eine logische, einfache, ganz unverschwörerische Erklärung. Aber eben wissenschaftlich, so wie du es ja gerade gesagt hast, was wirklich auch nochmal das mit dem freien Fall ja wirklich bedeutet und dass die... Ja, am wahrscheinlichsten anzunehmende Theorie. Es kann ja andere geben, aber dass es eben sozusagen in vollem Bewusstsein und kontrolliert zum Einsturz gebracht wurde, daran hegst du jetzt absolut keinen Zweifel.
Nee, okay. Eigentlich nicht. Also wie könnte ich das tun? Also ich kann sozusagen, es ist die einzige Erklärung, die ich kenne. Mhm. Ich würde gerne eine andere Erklärung kennen. Mhm. Nur ich weiß einfach nichts anderes. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, es gibt da auch jetzt noch eine andere Theorie, wo man jetzt, oder eine andere Hypothese, wie das gesagt wird.
Es gibt ja andere Theorien, zum Beispiel Judy Wood mit der Zerstaubung.
Gut, aber da geht es ja nicht um WTC 7. Würde glaube ich, auch jetzt zu weit führen. Mir persönlich, hatte ich ja auch schon gesagt, reicht es eigentlich zu wissen, dass diese Gebäude, wenn das der Physiker sagt, kontrolliert zum Einsturz gebracht wurden. Wie dann genau, darüber kann man sich ja auch noch mal streiten. Ich persönlich halte dann aber das Theoretisieren wieder darum, wie es denn genau jetzt zum Einsturz gebracht wurde, an einigen Stellen schon für kontraproduktiv für die Debatte, weil es für mich, ich habe lieber eine hundertprozentige Aussage, das wurde kontrolliert zum Einsturz gebracht, als eine 60-prozentige Aussage, da gab es irgendeine Nuklearexplosion oder so. Das würde halt zu weit wegführen, weil es auch kontraproduktiv ist, wenn es um Aufklärung geht, meine Meinung.
Genau. Dann hast du 120 Videos im Internet, die versuchen zu erklären, wie das passiert sein könnte. Und dabei
ist aber die falsche Zielgruppe.
Dreiviertel Schrott. Und dann guckt jemand und will sich darüber informieren und denkt, ach du Scheiße, was haben die denn hier verzapft?
Also es hat ja seine Berechtigung. Forschung. Ich meine bloß, dass man damit dann eben nicht mehr sozusagen an die Leute kommt, die nach wie vor die offizielle Version glauben, sondern damit entertainst du viel mehr sozusagen diejenigen, die schon wissen.
Ja, es ist eigentlich, also diese Sachen, die Judy Woods erzählt und so, das sind also so schlimme Sachen, die, also genau wie du gesagt hast, absolut kontraproduktiv sind. Also das ist...
du meinst, es bringt Leute von dem Thema weg, wenn sie sich vielleicht dafür interessieren und
sowas dann... Ja, weil es so, es ist auch so rein, so, das ist, hat so diese pseudowissenschaftliche, also über Physik zu reden, die es nicht gibt, und über Waffen zu reden, die sozusagen noch kein Mensch gesehen hat und solche Sachen, das ist ja abstrus. Also das bringt ja nichts. Es geht ja nicht darum, irgendwie eine besonders kreative Lösung zu machen, die man dann am Karnevalssonntag irgendwie vorstellt oder so. Ja? Also,
aber hast du selber eine Idee, wie dies technisch umgesetzt worden ist? Also wir gehen davon aus, es war eine Controlled Demolition. Wie siehst du die plausibelste Erklärung dafür, dass das wirklich in dieser Art und Weise passiert ist?
Was meinst du mit wie?
Ja, also hast du eine Idee, welche Art von Mechanismen die benutzt haben? Ich kann mir schwer vorstellen.
Nein, da kann ich nichts zu sagen, außer dass, also ich meine, das, was sozusagen jetzt empirisch belegt ist. Oder was man, also man hat jetzt eben also diesen Nanothermit befunden und diese Hochtemperaturprodukte gefunden. Also da kann ich jetzt sagen, okay, das ist etwas,
Spuren dafür,
benutzt wurde, was irgendwie damit in Zusammenhang steht. Ja. Aber sozusagen, ob das jetzt zum Beispiel die einzige Chemikalie war, die benutzt wurde beim Abriss, kann ich nicht sagen. Oder was da sonst noch alles in der Form
ist
vorgefallen
auch gar nicht ist. Unsere Aufgabe, wie ich finde, es reicht, wenn wir bei der Frage bleiben, wie erklärt ihr den Einsturz? Wir müssen das ja nicht tun, weil wir haben ja keine Daten und Fakten, die uns dabei helfen würden, das genau zu analysieren. Und ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Wenn das Leute machen, finde ich das interessant. Ich gucke mir das ja auch an. Aber
wichtig ist, dass das offizielle Narrativ geändert wird. Dass nicht Osama Bin Laden und seine 19 Räuber... Wie gesagt,
was steht im Geschichtsbuch? Da komme ich mit Judy Wood nicht weit.
Ich verstehe.
Es ist auch einfach, würde ich sagen, einfach wirklich gefährlich, weil das die Leute auf also man, wenn man über sowas diskutiert und wenn man so spekuliert, macht man sich angreifbar. Wenn ich über Dinge rede, die es nicht gibt, die auch wenn sie toll klingen, mache ich mich angreifbar. Oder ich, selbst wenn sozusagen, wenn ich einen Großteil, also was zum Beispiel bei der Judy Woods, die hat dann in ihren Vorträgen, die sie macht, die hat sie immer sehr schöne Fotos von irgendwelchen getoasteten Autos, wie sie die nennt. Also von sagen wir mal, irgendwie Temperaturschäden oder so, die interessant sind. Das ist sozusagen, das sollte man wissenschaftlich untersuchen. Wie ist das gekommen? Die sind so halb getoastet oder so, und der Hinterteil ist noch ganz und der Vorderteil. Das sind interessante empirische Daten. Nur wenn ich jetzt anfange, diese empirischen Daten mit Hokuspokus zu erklären oder mit irgendwelchen unwissenschaftlichen Hypothesen und Aussagen, wo ich also Aussagen über eine Physik postuliere, die sozusagen kein Physiker auf der Welt jemals beobachtet hat, da diskreditiere ich sozusagen also die ganze Bewegung, oder es führt zu so einer Es führt dazu, dass die Medien solche Sachen natürlich dann besonders gerne aufgreifen und dann sagen, aha, guck mal, das sind die Leute, die glauben, ja, also da waren jetzt irgendwie Directed Energy Weapons am Werk.
Dann so, ist es ein bisschen Reptiloiden, ist es nicht mehr weit.
Dann so, ist es ja. bis zu Reptiloiden tatsächlich nicht mehr weit. Ich weiß, was du Vielleicht haben die diese Waffen mitgebracht. Mhm. Also, und das ist halt etwas, was ja, extrem kontraproduktiv ist für die Aufklärung, wenn sozusagen solche abstrusen also so unempirische und unwissenschaftliche Gedanken irgendwie groß in den Vordergrund treten.
Also das könnte man dann versuchen herauszufinden, deiner Meinung nach, wenn das offizielle Narrativ geändert wird, so nach dem Motto, wir haben festgestellt, es kann aufgrund der empirischen Daten nur eine kontrollierte Sprengung gewesen sein. Das ist jetzt die erste Maxime, die oberste Direktive sozusagen, wir müssen herausfinden, wie es passiert ist,
nee, und dann wir kann man nicht,
nicht wir, sondern nicht wir, sondern
die, wir müssen eigentlich nur den Zweifel nähren.
Ich spreche hier von der amerikanischen Regierung, dass die amerikanische Regierung sagt, nicht wir, sondern ich spreche jetzt die Amerikaner, also irgendjemand vom State Department geht dahin oder vom was weiß ich, vom Weißen Haus und sagt, so, jetzt weht hier ein neuer Wind, wir haben hier gerade beratschlagt, wir wissen jetzt, Osama kann es nicht gewesen sein, wir müssen das jetzt aufklären. Dann kann man in die Dinge reingehen und sagen, wie kam es zu dem...
Natürlich, es muss eine forensische Untersuchung geben, die es halt nicht gegeben hat.
Wie denn auch? Ist ja alles verschifft worden
im Kurzzeit. Also das NIST hat sicherlich noch jede Menge, es gibt auch noch Teile, die... Also es ist nicht alles zerstört worden, also von den Zwillingstürmen zumindest gibt es noch teilweise Stahlträgertrümmer. Es gibt auch diesen großen... dieses Ding, das heißt der Meteorit, wo so ein also geschmolzener Beton Stahl und alles sozusagen, also ein Hochtemperaturprodukt auch im Prinzip. Das muss man untersuchen natürlich. Und das NIST hat sicherlich auch sonst noch Staub irgendwie und alles Mögliche irgendwo, vermute ich jedenfalls. Also das, wenn man das untersuchen wollte, könnte man das untersuchen oder man könnte auch eine vernünftige Computersimulation machen, wo man dann irgendwie versucht, wo man dann also tatsächlich, dass die Bewegung des Gebäudes reproduzieren kann. Ich meine, mit so einer Simulation, die Computer von heute sind ja sicherlich sind leistungsfähig genug, solche Dinge zu lösen und präzise zu simulieren.
Das Raffinierte an diesen Computersimulationen ist, da kann man eben alles simulieren, auch
natürlich,
etwas, was klar. nicht so stattgefunden hat.
Das hat das NIST ja gemacht.
Wie das Flugzeug sich auflöst im Gebäude, wie die Brände anfangen, wie der Kollaps stattfindet. Ich habe die alle gesehen, die Simulationen. Wir glauben das, was wir sehen. Und wenn der Computer das so darstellt, dann ist es auch viel plausibler, wie wenn du jetzt mit einer Formel kommst oder irgendeinem mathematischen Konstrukt oder einem physikalischen Gesetz. Ich habe es gesehen, das Gebäude kam runter, also alles erklärt.
Ja. Und wenn die Daten dann auch noch geheim gehalten werden, die in die Simulation gespeist werden, dann ist es
ja sowieso, ja.
Gut, aber wir können uns auf jeden Fall auf diesen einen Nenner einigen. Die offizielle Version kann, zumindest was diesen Aspekt betrifft, nicht stimmen. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du dir wirklich diese Mühe gemacht hast und auch diese Detailarbeit mit dem anderen Buch auch gemacht hast und vor allen Dingen dafür, dass du das ja auch erst seit wenigen Jahren machst. Wir beide beschäftigen uns da schon wesentlich länger mit dem Thema, aber ich finde es immer sehr gut, wenn auch sozusagen Leute, die sich erst seit wenigen Jahren mit dem Thema beschäftigen, die kommen da auch nochmal auf ganz andere Aspekte. Ich merke es bei mir, ich bin des Themas jetzt wirklich tatsächlich überdrüssig. Ich beschäftige mich jetzt sind es fast 18 Jahre, also seit 16 Jahren intensiv mit dem Thema. Ich bin wahrscheinlich dadurch auch schon irgendwo blind für gewisse Dinge, habe auch schon bei bestimmten Sachen meine Meinung. Deswegen finde ich das sehr gut, wenn sich Leute jetzt erst neu beginnen, nochmal damit sozusagen auseinanderzusetzen. Die kommen da auch zu ganz anderen Ergebnissen, wo wir schon unsere festgefahrene Meinung haben, Robert. Also dafür wirklich, wirklich recht herzlichen Dank. Und ich will das Buch nochmal in die Kamera halten, erhältlich beim Peace Press Verlag unter www.peace-press.org. Stigmatisierung statt Aufklärung von Ansgar Schneider. Kann dort bestellt werden. Und ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt noch lange nicht alles gesagt, aber genug, glaube ich, für heute. Und ich bedanke mich bei euch für dieses angenehme Gespräch.
Danke auch.
Ja, und liebe Zuschauer, wie gesagt, hier der Hinweis, interessante Lektüre. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.